Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos und, das ist schon wieder vergeigt. Frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch.
Und dem Ant. Hallo, liebe Richtig. Freunde.
Hallo.
Mensch, habt ihr euch vermisst?
Ja.
Habt ihr euch auch vermisst?
Habt ihr euch vermisst? Habt ihr euch genauso vermisst wie wir uns?
Ja, und wie wir euch vermissen, also. Noch und nöcher.
Erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß er mal, der Bösewicht bei Sherlock Holmes, wie Moriarty, ne?
Mhm.
Did you miss me? Bei Benedict Cumberbatch in der Serie. Batch in der Serie.
Wunderbare
Serie. Schöne Serie war das. Und guck mal, wir haben kaum angefangen, schon sind wir wieder abgeschwiffen.
In die Popkultur, hui.
Bevor wir überhaupt angefangen haben, bevor wir überhaupt irgendwie thematisch ausgelöst haben, hier unsere tolle Sendung, haben wir schon einen Seitenschwenk gemacht.
Ja, dabei sollten wir mal ganz kurz drüber sprechen, was wir da eigentlich am Anfang gerade gehört haben.
Es kam mir ein bisschen seltsam vor, ne? Also irgendwie, als ob unser altes, schönes, also Intro durch irgendwie, ja, eine Zeitreise gemacht hätte.
Ja, als hätte es uns schon in den 80er Jahren gegeben, ne? So 84, ja. 85.
Hm. So 82 das. So, ne?
Da ging es, glaube ich, los. Ja, richtig, ja, ja. Da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen näher drauf eingehen nachher.
Da gehen wir gleich näher drauf ein. Was das mit diesem komischen Sound zu tun hat und wo der herkam und hergekommen wäre in den 80ern. Der ein oder andere mag es schon ahnen. Es könnte eventuell auch in unserer Titelbeschreibung stehen.
Wie immer. Wir machen ein Geheimnis und alles steht in den Shownotes.
Wie immer. Das, alles steht ja nicht immer in den Shownotes. Mir ist aufgefallen, dass ich immer während der Sendung auch häufig sage, das packen wir in die Shownotes und dann am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich in die Shownotes packen wollte. Muss man sich mal Notizen machen.
Über dieses Paradoxon habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also gerade heute, wo ich dachte, das packe ich noch in die Shownotes und dann kann man auch erwähnen, dass man den Link in die Shownotes findet. Und dann ist so... Mhm. Macht man das wirklich? Also, ne, hat man das alles immer zusammen und merkt man sich, was man in der Sendung vielleicht noch zusätzlich dazu fabuliert hat, zu dem, was in den Notizen vorher stand.
Ja, weil man könnte sie ja vorher nochmal hören, vor der Veröffentlichung.
Ja, wer macht das? Ja, natürlich mache ich das. Ich mache das eigentlich immer, weil ich ja der Mann für die Kapitelmarken bin und muss natürlich die Stelle rausfinden, wo es ist. Aber wirklich jedes Wort nochmal und halt darauf sich triggern lassen, das schreiben wir in die Shownotes. Wobei, du bist derjenige, der die Shownotes schreibt.
Ja, das stimmt. Also, ja, gut. Beim letzten Mal ging das ja auch nicht, also, dass man es nochmal hört, weil wir waren ja live, ne? Wir waren ja live und haben reingefeiert.
Ach, die Silvester-Show. Ja.
Genau.
Richtig.
Wie haben wir das nur gemacht? Dieser Countdown, einfach toll. Ja, wir haben ganz viele positive Reaktionen bekommen.
Ja.
Nicht, liebe Leute, könnt ihr euch doch ruhig mal, traut euch doch mal, ne? Sagt uns mal eure Meinung.
Ja. Wir haben wunderbare Kanäle, ne? Wir haben unseren tollen Blog, pottermos.uberspace, wo es da diesen Blog gibt, wo jede Folge auch nochmal, manchmal zeitversetzt, da auch veröffentlicht wird. Dann haben wir unseren Mastodon-Account, hier pottermos@podcast.social. Ja, mich kann man auch immer ansprechen. Aber was funktioniert ist, wenn man in diesen Social Media vielleicht so Themen anteasert. Wie ich das mit auch unserem Thema heute gemacht habe, da haben wir nämlich tatsächlich einen noch nicht Hörer, vielleicht hört er das jetzt, also einen neuen Hörer gewonnen und der uns vorher ein bisschen Input gegeben hat.
Ja, darauf kommen wir dann gleich, wenn wir wirklich auf das große Thema gehen. Also lass uns mal nicht so lange hier rumschwafeln, gehen wir direkt mal zu den, plaudern wir ein bisschen rum, ne?
Genau, erstmal im Medias Res, dazu gehört immer Bier.
Bier, genau. Wir haben wieder was aus Bayern, also Franziskaner Weißbier, alkoholfrei. Bin ein bisschen untreu meiner Lieblingsmarke aus Erdingen, warum auch immer, die stand halt da so rum, aber die ist ein bisschen süßlicher als das Erdinger, ne? Ist ja Weißbier, ist ja schon ziemlich süßlich, aber das schmeckt aber auch gut, sehr süffig.
Genau, bei mir gibt es heute Bio ob Kölsch, also ein Kölsch, ein naturtrübes Wies, was nichts anderes als ein Kölsch ist, was nicht filtriert wurde, von der Hellas Brauerei, die das seit 1991 machen.
Ja.
Feine Sache.
Ein schönes, abgestandenes Kölsch. Was du aber aus dem falschen Behälter trinkst, wie ich gerade sehe.
Ja, das ist so eine Pilzblume.
Die ich
aus Amsterdam mitgebracht
Tulpe
habe.
Heißt das?
Tulpe? Ja, Tulpe,
genau. Du bin auch Amsterdam.
Ja. Wo es tatsächlich einen Eichstrich mit 0,25 Liter gibt und ein Strich für half full. Sehr schön. Das Glas ist noch half full.
Ja, das ist schön. Die sind optimistisch, die Niederländer. Die können ja auch sagen, ist ja schon halb leer. Was jammer, dass ich Bildchen ist schon halb leer.
Ja,
wie war das eigentlich?
Grad, ne? Also lass uns mal ein bisschen was plaudern.
Es ist einiges passiert, so in den Schlagzeilen gewesen in den letzten 2, 3 Wochen. Wir sind schon wieder viel zu spät dran. Das ist alles gar nicht mehr, ja doch, es ist noch sehr aktuell. Aber wir haben uns gerade gefragt, redet eigentlich noch jemand über Bauern?
Genau, die Frage habe ich mal gerade berechtigt gestellt. Ich glaube nicht mehr so sehr wie in den ersten 2 Wochen. Wir sind ja jetzt in der dritten Januarwoche, der dritten Woche im Jahr. Und ich glaube, in den ersten 2 Wochen wurde sehr, sehr viel darüber gesprochen, weil vor allem die zweite Woche, diese ab den 8. Januar, das war ja die Aktionswoche, ne, des Bauernverbands. Und
alles dicht machen.
Richtig, man mutwillig sehr viele Straßen dicht gemacht haben, viel protestiert haben, von rechtsradikalen Kräften unterwandert wurden teilweise. Mhm. Ja, aber es ist nicht ganz vorbei, also es geht irgendwie noch weiter, es werden weitere Dinge gefordert und es gibt ja auch neben dem Bauernverband andere Bauernvereinigungen, die sich nicht mehr von dem Bauernverband repräsentiert fühlen, weil der Bauernverband eher so Politik für die großen Agrarbetriebe macht und nicht für die kleinen bäuerlichen Landwirtschaftsbetriebe. Und der ALB und unter dem Motto Wir haben es satt, ich glaube, die demonstrieren sogar erst am Samstag, den 20. Also wenn ihr das hört, letztens erst.
Es ist ja sowieso ein bisschen kompliziert. Das, was ich gut finde an der Sache, ist, dass es einfach, also dass man sich zwangsläufig mit der ganzen Sache beschäftigen muss, auch ein bisschen mit dem Thema Landwirtschaft und wo kommt eigentlich unser Essen her und was ist eigentlich das Problem der Landwirte und Landwirtinnen und wie ist ihre Beziehung zur Politik und andersherum und was wird für sie getan, was wird gegen sie getan und wie fühlen sie sich gerecht oder eher ungerecht behandelt. Das gibt aber so viele Dimensionen. Es ist ja immer dieses große Streitthema, Biodiesel-Subventionen, die nicht mehr fließen sollen. Aber das ist ja etwas, was auch wieder sehr, sehr abstrakt ist und auch nicht die ganze Masse betrifft. Und trotzdem gehen ganz viele auf die Straße, ne, weil es ja auch wieder so viele unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe gibt. Natürlich, also man hat ja auch immer gerne das Beispiel, man kann nicht einen riesen Schweinemastbetrieb mit einem kleinen Biobauer, der vielleicht Wein anbaut, vergleichen. Wer hat denn da jetzt irgendwie was vom Biodiesel? Und es geht doch hauptsächlich auch so ein bisschen so ums Prinzip. Ne? Das ist mehr so eine Symbolpolitik, beziehungsweise das wird als Symbol genommen für, ihr nehmt uns irgendwie nicht so richtig ernst. Ne?
Ja, genau. Und Landwirtschaft ist ja in ganz Europa eigentlich so ein Wirtschaftszweig, der grundsätzlich wichtig ist für unsere Lebensmittel, die auf unseren Teller kommen, aber die gar nicht profitabel wirtschaften können von sich selbst, sondern sie sind angewiesen auf sogenannte Subvention und das schon eigentlich seitdem es den Vorläufer der Europäischen Union gibt. Das war da, glaube ich, der erste große Posten und ist jetzt immer noch ein sehr großer Posten, diese Agrarsubvention, die es da gibt auf verschiedener Ebene. Allein um da durchzusteigen, muss man sich einiges anlesen. Ne? Das weiß so ein Otto Normalverbraucher eigentlich nicht, was da eigentlich genau geht. Und was sich halt geändert hat in den 90er Jahren, das muss man wissen, ist, dass sich unsere Bauern sich dem Weltmarkt öffnen mussten. Ne? Also vorher wurden sie geschützt mit Zölle und so und hier kommt keine Agrarprodukte von außerhalb rein. Und jetzt ist es halt seit den 90er Jahren anders, da gibt es halt eine etwas andere Politik, die hat aber auch schon die Vorgängerregierung so betrieben, nur hat man da, glaube ich, ein offeneres Ohr gehabt. Ich erinnere mich noch an so ein Zitat von Ilse Aigner, die sagte, ich mache das, was der Bauernpräsident sagt. So, also sie hatten eigentlich immer eine
Fußnote. Du meinst den Präsidenten des Bauernverbandes?
Ja, genau. Man sagt das so euphemistisch, ne? Bauernpräsident, ist aber natürlich Quatsch. Aber die waren viel näher an der Politik dran und konnten, glaube ich, das Agrarministerium viel stärker beeinflussen. Und das haben die, glaube ich, jetzt nicht mehr so arg. Und naja, mit Veränderungen tut sich ja jeder schwer, vor allem wenn so folgenschwer ist und man nicht weiß, wo kommt das Geld in den nächsten Jahren her.
Wo du gerade auf vergangene Landwirtschaftsministerinnen ansprichst, der aktuelle Landwirtschaftsminister Herr Özdemir, von ihm wird ja nachgesagt, dass viele der Beteiligten, der Betroffenen haben das Problem oder denken, dass es ihm ein Anliegen sein könnte, nur die Bio Richtung zu fördern und dabei den konventionellen Betrieb, landwirtschaftlichen Betrieb etwas zu vernachlässigen. Und dazu lief gestern eine ganz interessante Monitor. War das Monitor? Ich glaube, oder Panorama. Ja, im ersten. Wir werden es in die Shownotes packen. Könnt ihr in der ARD-Mediathek natürlich nachschauen. Wo er auch zu Wort kam und auch mit einigen Bauern gesprochen hat, nur um so diese Vorurteile ein wenig, na, zumindest so wie es aus Politikersicht oder es, ja, wie ein Politiker es so tut, mit welchen ja, Worten dann auch immer, einfach mich zu versuchen, aus der Welt zu schaffen.
Naja, aber eigentlich ist es ja auch so, mit Subventionen möchte Politik quasi Leitplanken setzen und Veränderungen anstoßen, ne? Und auch, ich glaube, dass es grüner wird. Ich erinnere mich nur an den Green Deal von Frau von der Leyen. Das kommt ja auch aus der EU, dass tatsächlich Biolandwirtschaft und Nachhaltigkeit und mehr Tierwohl mehr gefördert werden soll. Das ist politischer Wille. Aber das heißt nicht, dass es von einem auf den anderen Tag gibt und dass man die Bauern damit alleine lässt.
Ne? Und je mehr subventioniert wird, desto, ja, die sind sowieso ziemlich abhängig, ne? Also von den Subventionen, von den Zwischenhändlern, also vom Markt, vom Handel, ne? Von den großen, ja, wo kriegen wir uns? Also wir kaufen ja nicht beim Bauern auf dem Hofladen. Wir kaufen das in den Supermärkten und die Supermärkte haben halt die Macht, den, sagen wir, Milch- oder Fleischpreis halt zu diktieren. Ne? Und das ist halt für die Bauern wenig profitabel. Weswegen auch, glaube ich, viel für den, ja, du sagst gerade, internationalen Markt produziert wird, der aber auch irgendwie, ja, hart umkämpft ist, ne? Und wenn nicht sogar gesättigt ist. Also vieles unserer, ne? viel der Milch, die hier hergestellt wird, die kann eigentlich gar nicht, das ist gar nicht profitabel, das nur für den deutschen Markt zu verkaufen. Ne? Also es sind, ihr seht schon, es sind ganz, ganz viel, ganz vielschichtiges Thema. Ne?
Ja, ja. Und das, man sagt ja auch, dass der Kunde mit schuld sei. Ne? Der Kunde, also wir Deutsche sagen gerne, wir hätten gern Bio und Tierwohl, greifen dann aber trotzdem zu den billigen Produkten im Supermarkt und sind gar nicht bereit, also mehr für Lebensmittel auszugeben. Und vielleicht können wir es gar nicht, weil das Geld uns zum Beispiel von unserem Vermieter schon längst abgeknöpft wurde, teilweise. Und aber es ist noch viel, viel komplizierter, weil da gibt es ja auch diese Zwischenhändler, ne? Und die Supermärkte, die das ein bisschen mitbestimmen. Oder bei der Milch, die du gerade erwähnt hattest, da gibt es ja große Molkereien, die tatsächlich auch sehr stark den Milchpreis diktieren. Und wir wissen ja auch, dass die größte Molkerei, die mittlerweile viele andere Kleinbau-Molkereien aufgekauft hat, die Müller-Molkerei von Theo Müller, dass dahinter ein Milliardär steckt, der
das auch... Ist das, was immer Mut, wenn man den Deckel aufmacht?
Ja, genau Milch. Das. Ja. Und das werde ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr trinken, denn wenn man weiß, was der Kerl noch so treibt, ein Großspender der AfD zu sein und versucht, die AfD zu normalisieren, indem er sie quasi verharmlost und dass sie gar keine rassistischen oder faschistischen Gedanken hätten. Dann denke ich mir, nein, lieber Herr Müller, ich möchte keine Produkte mehr von Ihnen kaufen und auch nichts mehr von Landliebe und Weinstefan, weil das gehört alles zu ihm.
Danke für den Ohrwurm. Ich habe jetzt diese ganzen Werbejingles im Kopf.
Schrecklich,
auch
ne?
Auch die aus den 80ern.
Weinstefan. Und Landliebe habe ich auch immer gerne gekauft. Aber tatsächlich.
Was denn Landliebe? Liebe ist... Was Landes Landliebe ist. Oh, dann noch lieber Franziskaner Weißbier haben die noch? Nee, die haben gar nicht so ein schönes, ne? Das Erdinger Weißbier, die haben so schönen.
Ja, die Erdinger haben schöne Werbung, ja.
Ja, tatsächlich. Das ist.
Aber du bist ja schon diese wieder. Bauern. Also, ich habe in den Shownotes auch einen Link zu einem Artikel, der heißt, warum die Bauernschaft wütend ist. Die Frage kann man sich tatsächlich mal stellen. Und die Ann-Kathrin Büsker. Eine freie Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks hat da mal einen wunderbaren Artikel zugeschrieben, wo man sich mal einen Überblick verschaffen kann, tatsächlich.
Mir fällt gerade ein, es gibt ja prominente Menschen, die den Namen Bauernfeind tragen. Das ist zurzeit, glaube ich, gar nicht so nett.
Tja, naja.
Wenn die jetzt auch noch Landwirtschaftsministerin wäre, das wäre doch lustig. Ja. Kathrin Bauernfeind.
Witzig.
Witzig, nein, wieder.
Aber apropos Feinde, werden. Es gibt noch viel, viel mehr Feinde. Ja. Nicht nur gegen Bauern, sondern dann kommen wir mal zu dem nächsten zeitgenössischen Thema, was eigentlich so ein bisschen das Bauernthema abgelöst hat.
Du meinst Alis Demokratiefeindin.
Genau, die.
Und Björn und.
Ja, die ganzen Jecken und Typen. Und ja, Feinde der offenen Gesellschaft, die sich in einem völkischen Netzwerk, das sie selbst Düsseldorfer Forum nennen, und die sich in Potsdam getroffen haben. Korrektiv hat aufgeklärt. Ich glaube, mittlerweile habt ihr das alle gehört. Ich meine, das geht seit Tagen durch die Medien, weil immer wieder nochmal ein Detail dazu berichtet wird, beziehungsweise die Menschen aufstehen, ne, und sagen, nö, nicht mit uns. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um klare Kante gegen die AfD und ihre Schergen zu zeigen. Das habe ich letzten Dienstag auch noch gemacht. Ich bin tatsächlich bei der Heumarkt auch dabei gewesen, bei einer Demo, die von Parents for Future angemeldet wurde. Die haben mit 1000 Leuten gerechnet, hatten eigentlich kein großes Equipment dabei. Es waren dann ungefähr 30.000 auf dem Platz und ich glaube 80% von denen haben nicht gehört, was da vorne gesagt wurde und auch nicht viel gesehen, weil man hat sich ja im Winter im Dunkeln getroffen. Also ich meine, naja, ich bin dann tatsächlich auch nicht mitmarschiert. Der Demonstrationsweg wurde auch mehrmals geändert und irgendwann gegen 9 Uhr dachte ich mir, der Hinweg war in den Straßenbahnen schon überfüllt. Ich mache mich mal langsam auf den Rückweg und auch der Gedanke war auch ganz richtig, weil auch der Weg nach Hause war in einer sehr überfüllten Straßenbahn. Das erlebt man sonst beim Fußball, so viele Leute, die ein Ziel haben. Und das hatten wir hier tatsächlich bei einem Demoaufruf, ne? gegen rechts.
Ja, ich finde das richtig toll. Ich würde mir wünschen, dass das in jeder Stadt passiert. Und wenn das hier in der Nähe ist, bin ich gewiss auch dabei. Weil es ist wirklich Zeit, ne, dass man, also gerade auch in diesem Wahljahr, wirklich mal zeigt, ja, nee, es ist hier nicht irgendeine stumme, schweigende Mehrheit, die wie immer behauptet wird, die diese ganzen kruden Ideen befürworten. Nein, die Mehrheit ist immer noch für ein freies Denken und ein liberales Land und unsere Werte und das Grundgesetz und unsere Verfassung und halt hat einen Ekel vor diesem rechten Gedankengut und es brauchte vielleicht diesen einen Tropfen, ne, diese Korrektiv-Reportage beziehungsweise diese Investigativ-Reportage. Über Korrektiv, ne, Faktenchecker und so weiter haben wir auch schon mal berichtet, ne, also da können wir ja auch nochmal auf eine ältere Folge verlinken oder verweisen, ne. Also es ist ein häufiges Thema bei uns, ne, und das nehmen wir auch immer gerne wieder aus diesen Gründen ins Programm. Dass da jetzt diese Demos kommen, finde ich wirklich richtig gut.
Ja, das ist auch wirklich fantastisch. Und dass das Ganze noch ein bisschen mehr in die Breite getrieben wird, da sind die Kollegen von Korrektiv auch sehr kreativ und auch gut vernetzt. Letzte Woche Mittwoch gab es in einem Volkstheater in Berlin vom Berliner Ensemble eine szenische Lesung genau zu diesem Treffen, das da in Potsdam stattgefunden hat. Ungefähr eine Stunde ist auf YouTube zu finden, auch natürlich in den Shownotes bei uns verlinkt. Habe ich mir gestern auch angesehen und es ist wirklich gut gemacht und hat einen neuen Fakt, der in der ersten Reportage gar nicht aufgedeckt war, in diesem Geheimtreffen in Potsdam nochmal schon beleuchtet. Und zwar gab es da einen AfD-Mitarbeiter im Bundestag, also ein Bundestagsmitarbeiter, der für die AfD-Fraktion arbeitet, der wohl aus der rechten Szene kommt und sich damit brüstet, wie er die Antifa und sonstige Linke bekämpft. Denn er käme an Informationen und könnte dann auch nach Polen ausgewanderte Antifa-Leute.
Ja. Also Antifaschisten. Sympathisanten oder
Sympathisanten, ja. Genau. Könnte er ausfindig machen und sportive Gruppen dazu auffordern, diesen Typen da mal zu konfrontieren.
Ah ja, okay. Also wirklich sozusagen den mal aufs Maul zu hauen.
Ja, ne? Ja, genau. Also einfach mal einen Schlägertrupp vorbeizuschicken.
Reden wir mal Klartext, weil das machen sie ja nie.
Also mal wirklich Klartext. Das tun nämlich die ganzen AfD-Leute nicht. Die reden diesen Klartext nicht. Aber es ist tatsächlich so, wir haben jemanden im Bundestag arbeiten, der Schlägertrupps im Polen schicken kann.
Also und er meint dann die bereits Ausgewanderten oder diejenigen, die erst noch ausgewandert werden, weil das ist ja das ihr Masterplan sozusagen.
Ja, dieser Masterplan der Deportierung und der Vertreibung, was natürlich mit Gewalt zu tun hat, ne? Das ist ja auch, ne? Remigration, so nennen die das, ne? Unwort des Jahres.
Es soll ja zufällig gewesen sein. Ich meine, nicht der Auslöser, das war auch ziemlich, ziemlich spontan gewesen. Ja. Ne? Also das ist das Komitee sozusagen sucht das ja unter verschiedenen Vorschlägen aus, ne, die man über das Jahr da einsenden kann. Übrigens auch ganz schön, letzte oder dann mittlerweile schon vorletzte Folge, WDR 5, Textetöne, das Medienmagazin. Mhm. Das dritte Element in der Reihe fällt mir gerade nicht ein. Töne, Texte, was fällt? Kommt mir gleich wieder. Also da Interview auch mit erstens mit der Korrektiv stellvertretenden Chefredakteurin zu den Recherchen oder investigativen Recherche, wie sie zustande gekommen sind und so ein bisschen auch natürlich, sie können ihre Informanten ja nicht preisgeben, aber wie sie so arbeiten und zu dem Thema, was wollte ich gerade nochmal sagen? Schauen wir nochmal kurz zurück.
Es geht um Verwendung von Worten. Und wie das Unwort des Jahres?
Ach so, genau, ja, genau, die Unwort des Jahres Jury, das wollte ich sagen. Das ja natürlich sowieso schon aufgrund der häufig in der rechten Szene verschleiernd oder halt umgedeutete Verwendung dieses Wortes, was ja eigentlich aus der Migrationsforschung kommt und eigentlich die Freiwillige wieder, also sozusagen aus irgendwelchen Gründen auch immer, Migration ist ja einfach literarisch, das lateinische Wort für Wandern, also sozusagen sich fortbewegen, ne, über Grenzen hinweg, so wie man es heutzutage benutzt. Ne?
Und ja, wir reden auch sehr oft von Datenmigration, ne? Bei uns in der IT. Ja. Ne? Also, dass irgendwelche Datentöpfe und Datenstrukturen verändert werden müssen und dann führt man eine Migration durch. Das ist also ein sehr neutraler Begriff eigentlich.
Ja, und AfD und Co. haben diesen Begriff, wie sie es gerne ja machen und auch mit einer schönen Metapher kann man es deutlich verdeutlichen, die auch in diesem Zusammenhang sehr gerne genutzt wird, nämlich gekapert, ne? So wie sich auch die Deutschlandflagge mal gedacht haben, sich mal immer mal wieder anheften zu können und sozusagen auch zu kapern und sie umzudeuten, ne? Und ja, so haben sie es auch mit diesem Begriff getan. Das heißt, du hast es gerade schon genannt, Deportion. Das ist eigentlich das, was nichts anderes als das, was gemeint ist damit. Ne? Und ja, da ist auch ein interessanter Artikel in der Zeit oder Zeit Online erschienen, den wir auch verlinken. Ich glaube, das ist in einer Paywall, aber trotzdem sehr interessant. Da werden nämlich mal Vergleiche gezogen zu bekannten Nazis, also ich meine so richtigen Nazis aus den 30er Jahren, die nämlich da auch schon, also wo man sieht, welche Parallelen es eigentlich da gibt und welche Pläne da wirklich eins zu eins von den Originalen sozusagen übernommen werden. Und was ja auch wieder heißt, zeigt, mit wem wir es da zu tun haben und das für einen Gedanken gut in Anführungsstrichen.
Genau, hier in Potsdam wurde ja formuliert von irgendeinem nordafrikanischen Staat, wo man Land anmieten könnte für Ausbildung und Sport, wo man die ganzen Menschen dann hinbringen könnte. Das klingt ganz nach dem Madagaskar-Plan, den die Nationalsozialisten bereits hatten und dann aufgrund des Aufwands verworfen haben.
Naja, Ausbildung und Sport und Arbeit macht frei. Wäre dann der nächste Schritt.
Ja, das ist alles so sehr, sehr eklig. Sehr, sehr eklig. Ja.
Ja, also das ist fast schon so, dass wir jetzt mal wieder zu was Leichterem kommen müssten. Ja. Aber wie gesagt, Quintessenz aus dem Ganzen ist, vielleicht war es nötig, ne, dass man zumindest von einem dieser Geheimtreffen mal wirklich mal berichtet und Tacheles redet und das viele Menschen aufrüttelt und sagt, nee, Leute, jetzt ist aber wirklich mal gut, wir lassen das nicht weiter mit uns hier machen und eure Lügen. Auch bei dieser Pressekonferenz, ne? Dieser Whataboutism mal wieder, ne? Von Alice Weidel hier. Ja, aber da waren ja auch CDU-Leute dabei. Ne? Und uns, ja, wir nix, aber hier die CDU-Leute, die waren auch dabei. Ne? Und außerdem, wie kann man hier mit Stasi-Methoden uns hier filmen, ohne uns vorher zu fragen? Hier so aus, von hinten aus den Büschen und so. Stasi-Methoden. Ja. Die Opferrolle. Das können sie gut. Das können sie gar nicht gut, weil sie wirken überhaupt nicht. Also man merkt diesen Stress an, den diese Dame da vor der versammelten Presse hat. Ne? So, oh, heute sind aber viele da. Was war denn, was los? Das ist so geheuchelt. Ne? Was ist denn los? Sind so viele da von ihnen? Oh Mann. Ja. Aber weiter gedacht, wenn es nach mir ging, sind halt nicht mehr so viele von ihnen da.
Genau.
Sie freie Presse.
Nachbarn sind bald weg.
Da haben wir doch jemand, eine sportive Gruppe, die sich mit ihm beschäftigen möchte. Ja, gut, verhindern wir das mal alles.
Genau. Wir werden das verhindern, denn wir sind mehr.
So. Ja.
Kommen wir zu einer Kurznotiz. Geht auch schon fast wieder in unsere Jugend. Vielleicht ist es bald eine Geschichte der Vergangenheit, dass es Kaufhäuser oder große Kaufhäuser in der Innenstadt gab. und wo man den Kult, den Konsum frönen konnte. Und es ist mal wieder soweit, Galeria Karstadt Kaufhof hat, glaube ich, die vierte Insolvenz angemeldet. Mit jeder Insolvenz fragt man sich ja, ist es jetzt die letzte und wird es jetzt komplett zugemacht? Aktuell werden immer noch Häuser geschlossen, die durch die dritte Insolvenz, die letztes Jahr angemeldet wurde,
ja.
Ich glaube so 18 Häuser oder so, noch nach und nach zumachen. Ja, Köln ist bisher nicht betroffen. Aber ja, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann eigentlich dann passiert ne, mit diesen Kulturtempeln.
Ja, in Hagen hat ja letztes Jahr Kaufhof, Galeria Kaufhof dicht gemacht und an einem, ja erst ne, natürlich mal die ganzen Waren, nicht direkt verramscht, aber ja, zu guten runtergesetzten Preisen an den Mann, an die Frau gebracht und ein paar Wochen später dann auch das Inventar. Also wer sich da Schaufensterpuppen kaufen wollte und sowas, ne, und irgendwelche lustigen Konsolenregale, Kommoden und so, ne, alles, was man da so rumstehen hatte, das musste auch noch alles raus. Ja, keine Ahnung, was jetzt mit diesem großen Gebäude passiert.
Tja.
Aber das war wirklich früher, wenn man eine ganz kurze, wir werden ja später, also jetzt hier im Verlauf der Sendung gleich noch etwas nostalgischer, da geht es auch in unsere, ja, mal wieder in unsere Jugend zurück, aber ja, das war eigentlich damals normal, ich weiß, Gelsenkirchen, ne? Meine Heimatstadt, ja. Gelsenkirchen Nord ist Bur, ne? Da ging es zu Karstadt, da ging es dann hin, wenn es gut lief, mit meiner Tante in die Spielwarenabteilung, wenn man da übernachtet hat, dann durfte man sich was aussuchen, ne? Und manchmal muss man aber auch Klamotten kaufen gehen. Das habe ich irgendwie damals nicht so gerne gemacht. Ne? Und das war das Spielzeug kaufen natürlich viel, viel schöner. Aber na gut, dann kann man vielleicht zumindest mal in die Spielzeugabteilung gehen. Ne? Rolltreppe hoch, Rolltreppe runter. Oder vielleicht noch oben ins Lokal, im WK in Gelsenkirchen. Da gab es früher, da gab es Tanzveranstaltungen, also das war weit vor unserer Zeit. Ne? Aber da hört man auch viel von der älteren Generation darüber, dass sie sich zum Tanztee getroffen haben im WK mit einer ja, Big Band oder was da gespielt hat. Ne? Also alles in diesem Kaufhaus. Ne? Und ja, und dann wurde ich dann natürlich angesprochen, ne? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Überliefen die freundlichen Damen und Herren, um die wirklich auch dann seriösen Eindruck machten, ne? Und die also wirklich um das um die Kundschaft bemüht waren, meistens so sehr aufgetakelte, irgendwie habe ich das so im Gedächtnis, aufgetakelte ältere Damen, so mit Dauerwelle und ganz viel Lippenstift und ja, die sich da sehr fein gemacht haben und ihren Job wirklich auch mit Leib und Seele, mit Herzblut auch durchgeführt haben. Kann ich Ihnen helfen? Nö, ich schaue nur rum.
Ja, da tut es mir am meisten leid. Ne? Menschen, die da jetzt schon sehr, sehr lange gearbeitet haben, die die plötzlich was Neues sich suchen müssen. Ne? Das ist, glaube ich, schon hart.
Ja, da haben einige Städte haben ja da auch wirklich Kooperationen geschlossen, die viele von den, also in die Verwaltung zum Beispiel übernommen haben, ne? Oder also die Kommunen dafür extra so Auffangbecken für die Mitarbeiter geschaffen haben, um sie in andere Arbeitsstellen zu bekommen.
Ja, wenn man dazu bereit ist, dann geht das bestimmt, weil ich glaube, die Verwaltung oder auch also hier auch die Stadt Köln hat einiges an freien Stellen für die Kölner Verwaltung. Ordnungsamt zum Beispiel, habe ich letztens noch mal gehört, dass die mehrere hundert Leute suchen, ne? Und diese Stellen einfach nicht besetzt kriegen.
Ja. Um die ganzen Knöllchen oder zu handhaben.
Ja, wie auch immer. Es gibt ja so manche Dinge. Ach, lass uns da nicht einsteigen.
Nein, um Gottes Willen.
In Köln. Ach. Uiuiui. Ja, am Ende noch ein bisschen Sport.
Sport, Neues vom Sport.
Okay. Dann fängt die Hauptsendung an. Kurz zum Sport. Es läuft die Handball-EM in Deutschland und ich habe auch ein bisschen was gesehen. Wir sind mittlerweile in der Hauptrunde. Deutschland hat es geschafft, aber nur Zweiter geworden, weil wir Frankreich nicht geschlagen haben. Spektakulär war das erste Spiel, weil das erste Spiel nicht in einer Halle, einer Multifunktionshalle stattgefunden hat, sondern in einem Fußballstadion. Einem Fußballstadion, das wir beide immer nur besuchen, wenn Depeche Mode dort spielt.
Ich habe mich schon gefragt, wie kriegen wir Depeche Mode diese Sendung unter, aber das ist jetzt gemacht.
Da haben wir es. Und ja, tatsächlich ist von Düsseldorf die Rede. Also Düsseldorfer, wie heißt denn jetzt? Keine Ahnung, irgendeine Spielhallen.
LTU Arena. Oder heißt die gar nicht mehr LTU Arena?
Heißt nicht Mercury
Arena? Genau, Mercur Spielarena,
genau. Wie auch immer. 54.000 Zuschauer haben dieses Spiel gesehen und das ist dann ein Europarekord gewesen. Ja, Deutschland hat es gewonnen. Alles feini fein. Genau, so viel dazu. Genau, es gibt einen Sendeplan, falls jemand noch Interesse hat, aber ansonsten kommt man ja eh nicht drum rum, irgendwie die deutschen Spiele zwischendurch um die Ohren gehauen zu bekommen, schon durch die Nachrichten.
Ja, ist ja auch mal schön, wenn man eine andere Sportart als Fußball so einmal seinen Hype erfährt, ne? Und ist ja auch immer ganz wichtig für den Nachwuchs und die Vereine und so weiter, ne? Dass so eine Relevanz dann ja auch mal gezeigt wird.
Genau. Und was die Deutschen so spielen, ist tatsächlich sehr, sehr ansehnlich, finde ich.
Mhm. Schön.
Gut. Dann lass mich mal ein kleines Geräusch einspielen.
Pademos. Das haben wir schon im Intro gehört, glaube ich.
Ja, stimmt. Da habe ich es nochmal.
Hast du noch was anderes?
Ja, zum Einstimmen meinst du? Mhm. Ja, komm. Hier habe ich ein bisschen was für dich.
Ja. Das ist doch schon etwas deutlicher. Denn das ist nämlich das Original.
Genau.
Und jetzt erkennt man es.
Wir werden über die Art und Weise, wie man das erzeugt, noch später reden.
Ja. Und das Lustige ist, das kommt aus einem Brotkasten.
Ja, es ist ein Gehäuse, das ist Brotkasten.
Ja, nicht aus einem Brotkasten, sondern aus einem Brotkasten.
Ein Computer mit Tastatur in einem Gehäuse.
Der 1982 auf den Markt kam, ne? Zum ersten Mal.
1982, ja. Und wohl mehr als 10 Millionen Mal, manche sagen 12 Millionen, irgendwer hat auch schon von 17 Millionen fabuliert, verkauft wurde.
Ja.
Der und meistverkaufte, gleichgebliebene Computer aller Zeiten. Hm. Kann man ja so sagen, weil jeder andere, die wir sowieso kaufen, das ist ja viel, viel kurzlebiger.
Ist das Geräusch wirklich auch für alle so laut, wie ich es gerade höre? Also dieses, der Soundtrack?
Ja, boah, das kann sein.
Jetzt kommen die Space Invaders.
Eieiei, mit 8-Bit-Computer. Also die 80er Jahre.
Was uns dazu verleitet, heute mal auf diesen Commodore C64 einzugehen, ungefähr 42 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, hat damit zu tun natürlich, dass wir gerne uns auf den Trip Down Memory Lane begeben und euch da gerne mitnehmen. Aber auch natürlich können wir das nur machen, weil wir selber dazu auch was sagen können und beide zu Hause so ein Ding stehen hatten damals, ne?
Genau, aber wie gesagt, als Kinder, ne? Und unsere Erinnerungen sind vielleicht nicht mehr ganz so fit, deswegen habe ich auch ein bisschen recherchiert, was das eigentlich für eine Kiste war. Und
romantisch verklärt sind unsere Erinnerungen, vor allem an diesen Sound, wo ich jetzt gerade merke.
Nein, das ist schon sehr dudelig, ne? Aber im Vergleich zu dem, was es sonst gab früher, war das wirklich Hightech und ganz weit vorne.
Ja. Fängt ja auch schon damit an, dass man das ganze Ding an den Fernseher anschließen konnte, ne?
Genau, also du bist ja schon mit den Anschlüssen, ne? Das ist wirklich sehr, sehr geschickt gemacht.
Du hast ja so eine kleine Struktur gemacht, ne? Die wollte ich jetzt nicht durchbrechen.
Ach, also, alles gut.
Jemand gegenüber hier, der kennt sich nun mal auch aus, mit dem, also, was so in Computern so vor sich geht, ne? Und deswegen genau. Auch Hardware und so weiter da, ne? Ich weiß noch, wie du dir die ersten PCs, du hast irgendwelchen Komponenten da zusammengestellt hast.
Das war Anfang der 90er, ja. Ein paar Jahre später.
Aber da kommen wir später mal drüber. In einer anderen Episode. Das ist eine andere Geschichte und die wird ein andermal erzählt werden.
Ganz genau. Also wir haben hier die Firma Commodore, die mal mit, keine Ahnung, was für Maschinen, die erfolgreich waren, aber die hatten schon ein paar Vorgänger an Computern und so und die wollten in den 80er Jahren eine Konkurrent sein für den damaligen Atari, noch nicht der ST, sondern irgendwas davor, der Apple II, vielleicht kennt das jemand von euch aus der Schule, dass der irgendwo in der Ecke stand und keiner hat ihn genutzt. Oder den damals schon bestehenden IBM-PC, den es ja auch schon gab, aber den man nicht zu Hause kannte. Das waren so Büromaschinen. Und dafür sollte man eine Konkurrenz her. Aber man hat, glaube ich, schnell bei der Entwicklung des Gerätes gemerkt, das wird was für zu Hause. Also das gab es zwar noch nicht, ne, aber ein Heimcomputer sollte hier entstehen. Und deswegen hat er das Ding einen Antennenanschluss. Also wie er es, ne, diese terrestrische Antenne oder Kabelfernsehenantenne. Das kennen vielleicht jetzt auch nicht mal ganz so viele, weil
dieser größere runde Pinöppel mit dem kleinen runden Pinöppel in der Mitte.
Ganz genau. So eine Art Koaxialkabel. Ja, genau. Es hatte aber auch schon so einen S-Video-Ausgang, also so zwei Chinch-Buchsen für Audio und Video.
Was dann später so in diesem SCART-Kabel zusammengefasst wurde.
Genau,
ne?
Wo man einen SCART-Adapter nehmen konnte und dann darüber auch ein besseres Bild hatte. Aber ich kannte nie jemanden, der mit einem C64er einen Monitor betrieben hat. Ich kenne immer nur die relativ schwache Qualität an einem Fernseher.
Naja, das ist dann schon Deswegen habe ich jetzt auch wahrscheinlich so schlechte Augen. Also jetzt kommt jetzt rechtes Sicht. Ne? So.
Ja, gehen wir kurz die Anschlüsse mal kurz durch. Was hatten wir dann noch, was vor allem sehr, sehr wichtig für uns war, um das Ding zu bedienen? Ich meine, die Tastatur war mit in dem Gehäuse, ne, wo der Computer drin war. Waren zwei Joystick-Ports, die an der Seite waren.
Für die Freudenstäbe.
Das war so ein Port, den hat Commodore auch gar nicht selbst erfunden. Den gab es, glaube ich, auch vorher schon.
Bei Atari-Spiele-Konsole, ne?
Genau. Da gab es, glaube ich, das schon. Oder bei Sega auch, möglicherweise. Nur konnte man deren Hardware gar nicht benutzen, weil die nicht direkt mit dem Signal kompatibel war.
Nee,
aber
das stimmt,
Commodore
das
hat einen eigenen Joystick gehabt, den ich nie in live gesehen habe, nur in Bildern. Sondern ich hatte dann später einen Quickshot und natürlich den Composition Pro.
Joystick mit Quickshot.
Ganz irre. Und wie schon sagte, du kannst dich?
Ich kann mich daran erinnern, deswegen Atari, weil wir hatten, wie gesagt, zu Hause so ein Ding stehen, Commodore C64er. Und ich meine auch, also den müssen wir schon ziemlich dann zu Marktstart bekommen haben. Also wahrscheinlich ja meine etwas älteren Brüder. Weil ich habe den irgendwie so, also wie gesagt, verklärte Erinnerung. Also ich meine, dass ich schon zu Kindergartenzeiten mit diesem Ding gedaddelt habe. Super für die, also ich bin auch nach draußen gegangen ab und zu mal, ne? Das, ja. Aber das war natürlich verführerisch. Und vorher hatten wir auch diese Atari-Spiele-Konsole, ne? Wo man in die Mitte da diese Cartridges reinstecken konnte.
Ja, genau.
Oder Cartridges, ist das der Anschluss? Auf jeden Fall diese Kassetten nach
Cartridge konnte, oder Modulsteckplatz,
ja.
Nennt man das auf Deutsch auch. Hatte das der C64er auch? Es gab sogar einige Programme drauf. Habe ich auch in der freien Wildbahn nicht gesehen, war auch eher selten.
Und davon, die Joysticks haben wir halt damals auch für den C64er dann benutzt. Ne? Diese kleinen quadratischen mit diesem ziemlich harten, kurzen Gummipömpel da oben drauf. Und links und rechts den Feuerknopf, ne?
Genau. Wobei der C64er hat nur einen Feuerknopf verstanden. Deswegen haben beide eigentlich das Gleiche gemacht. Aber man konnte sich damit bewusst, dass es für Links- und Rechtshänder geeignet ist.
Okay, aber die Linkshänder konnten den Knopf gar nicht benutzen, oder?
Doch. Ja, beide Knöpfe haben das Gleiche gemacht. Deswegen waren zwei.
Ach so, ja. Rechtshälst, ne? Ja.
So.
Ja, also, sie hätten keine unterschiedliche Funktionen, so wie zum Beispiel jetzt der Controller vom von der Switch oder sowas.
Ja, genau. Also man hat nicht hier fünf oder sechs Knöpfe und dann noch Schulterknöpfe an Gamepad und so. Nein.
Ja.
Es gab das meiste, was man macht, ist, war einfach nur mit einer mit einem Feuerknopf.
Was ganz gut war jetzt, also diese Joysticks, die haben wirklich dazu geführt, dass man einen Tennisarm bekommen hat, bei solchen Spielen wie Summer Games, ne, wo man so richtig an dem Ding rütteln musste, um den Typen auf dem Bildschirm da zum Laufen und zum Weitsprung zu bekommen.
Ja.
Da eigneten sich später solche Joysticks, die so etwas lockerer waren, viel besser, die konnte man über Kopf halten und dann einfach so ein bisschen wackeln.
Genau. Der gute, du meinst den Quick Joy.
Das war der Quick Joy, glaube ich. Ne? Genau. Quick Shot, wie auch immer. Ne?
Ja, verrückt. Das hat aber jeder so gemacht. Ne? Also es war so nicht gedacht, dass man den auf den Kopf hält und dass man dann auch viel schneller laufen kann, als wenn man es selbst mit der Hand versuchen würde, den Steuerknüppel links, rechts zu bewegen. Aber Das
war ein Lifehack, ne? Das, würde
genau,
man das heute sagen.
Genau,
das auch YouTube wieder darüber gemacht, gab es aber damals noch nicht. Ne?
Richtig. Wollen wir mal ein bisschen auf die Tastatur eingehen?
Ja, lass mal kurz gucken. Du hattest gerade was zur Hardware gesagt, beziehungsweise, also genau, Hardware, Gehäuse und Anschlüsse. Ne?
Ja. Genau. Was ich noch nicht erzählt habe, natürlich gab es jetzt einen Anschluss, einen 6-Pin-Anschluss fürs Diskettenlaufwerk, aber auf das Diskettenlaufwerk kommen wir ja nochmal.
Okay, also gucken wir uns das Ding erstmal genauer an. Ich wünschte, ich hätte es irgendwie noch, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, natürlich irgendwann mal ausgemustert worden.
Es gibt ja zwei Nachbauten, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, ne? Der C64er Mini und der C64er Maxi.
Ja, der Mini, das ist aber nur eine Deko-Tastatur, ne?
Kann sein.
Ja, habe ich, glaube ich, gelesen. Ja,
so, die kann man gar nicht benutzen. Der Maxi aber eine richtige Tastatur, ne, glaube ich. Naja, verstehe. Und die haben natürlich keinen Antennenkabelanschluss mehr, sondern einen HDMI-Anschluss und so weiter.
Ne? Ja.
Und auch vielleicht einen richtigen Gamepad-Anschluss, also einen USB-Anschluss und so. All das, was es ja in den Vorzeiten noch gar nicht gab in den 80er Jahren. USB, Quatsch. Was ist? Nee. Aber auch die Tastatur war ein bisschen eigen. Ne? Also gab es eigentlich nur wie eine Schreibmaschine, also richtig große Tasten, also hohe Tasten.
So erhabene, ne? Genau,
die so richtig Tasten
rausragen. Ne?
Und du hattest den Brotkasten, ne? Also der ältere. Du
sagtest ja. Genau, deswegen meine ich auch, dass wir den schon ziemlich lange. Genau. Also du hattest ja damals die, ein bisschen später bekommen, dann genau. die zweite Version, dann, ne? Die
genau, ich hatte den mit 10 Jahren, also 87, zu Weihnachten bekommen. Und das war schon der C64er 2, der ja, glaube ich, ein Jahr vorher rausgekommen ist. Mhm. Der auch günstiger hergestellt werden konnte. Da haben sie ein bisschen was an der Plantine optimiert, damit das günstiger gebaut werden kann. Und eine kleine Anpassung am Soundmodul, aber dazu gleich noch mehr. Ja, aber die Tasten waren besonders, also die vom Brotkasten waren richtig hässlich, weil auf der Erhabung, auf der Frontseite der Erhabung, also nicht oben drauf, sondern davor, waren jeweils links und rechts ein kleines Grafiksymbol, was damit entsprechend dem Halten mit Shift oder der Commodore-Taste, die es auch schon gab,
dann entsprechend. So wie die Apple-Taste, ne? Konnte.
Wie ist jetzt die Apple-Taste oder die Windows-Taste oder bald die Co-Piloten und weil viele Menschen das nicht verstehen, die KI-Taste, die Microsoft-KI-Taste sein wird. Ja, ja, wurde vor jetzt bei der CES, diese Messe in Las Vegas, die es immer noch gibt, auf der 82, auf der Winter CES, der C64er vorgestellt wurde.
Die genau, für diese Messe wurde auch ganz, ganz, ganz schnell, musste da so ein Kasten her. Ne? Und 2 Monate vorher ist angefangen, das Ding zu entwickeln.
Genau, und diese
Messe gibt es immer noch. Gehäuse genommen.
Und
ich muss ja auch mal kurz ein bisschen was Angelesenes einbringen.
Ja, bitte.
Es gab nämlich, das Vorgängermodell ist dieser VIC, ne? Wenn man ein Video-Interface, ne? Computer irgendwie so, ne?
Vic, ja.
Ja, der hat das Gehäuse damals schon gehabt, das war quasi der Vorgänger vom C64er, der noch deutlich weniger, ich weiß nicht.
VC20 hieß der doch, oder? Kann das sein? Ja, doch.
Du meinst den VC20? Ja, kann sein, aber der wurde ja immer als Vic benannt, ne? Also auf jeden Fall, da sollte dann das neue Innenleben rein. Mhm. Na, sie haben das genommen, genau, für die, ne, zur CES in Las Vegas, genau. Januar 82 soll das fertiggestellt werden. Mhm. Woher weiß ich das alles? Ich mache mal kurz einen kleinen Werbeblock. Das Return-Magazin, das ist ein C64er-Magazin für Liebhaber, Enthusiasten dieses Teils. Da gibt es ein Sonderheft, ein ganz schön dickes, 220 Seiten oder so. Kostet 14 Euro, kann man sich da online bestellen. Versandkostenfrei, ist 14 Euro halt. Okay. Ist aber sein Geld wert, da kann man wirklich drin schmökern und da werde ich vielleicht auch nachher auch mal ein bisschen hier und das ein oder andere zitieren. Da geht es um die Anfänge und die Geschichte des C64er und ganz viele Spielerezensionen. Also dieses Magazin besteht aus den besten Spielen der letzten 10 Jahre. Also davon kenne ich kein einziges, weil in den letzten 10 Jahren habe ich mich nicht mehr mit dem C64er beschäftigt. Mhm. Aber man sieht, die Szene lebt, ne?
Das tut sie tatsächlich auch.
Ja. Entschuldigung, bitte
wieder zu. Das dazu. Und komischerweise, ich meine, jeder kennt das, so rechts neben der Schreibmaschinentastatur und den Shift und Alt und Control-Tasten hat man heutzutage ja auch immer gern Cursor-Tasten in 4 Richtungen. Mhm. Hoch, runter, links, rechts. Der C64er hatte nur 2 Cursor-Tasten. Und mit jeweils der Shift-Taste hat man die Gegenrichtung angesteuert, was das Ganze für Spiele natürlich ungeeignet machte, die Cursor-Tasten zu nutzen. Deswegen war das Hauptgerät, um Spiele anzusteuern, tatsächlich der Joystick. Mhm. Ja, Mitch, aber wie haben wir denn unsere Programme geladen, beziehungsweise wo waren die denn drauf gespeichert?
Naja, da gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten. Also gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Erstens, die erste Möglichkeit ist, man tippt es sich jedes Mal neu ein, programmiert das Spiel und dann spielt man es. Dauert ein bisschen lange, deswegen nicht so geeignet. Ne? Und dann beim Ausmachen ist es ja auch wieder weg. Na, deswegen wäre es auch gut, wenn man es irgendwo speichern könnte. Mhm. Es gibt die Datasette und die Diskette.
Datasette, das klingt echt komisch.
Ja, das ist eine Kassette, wo Daten drauf sind. Die spult man halt einfach mal zurück an den Anfang. Dann gibt es irgendwie so einen Befehl, sagt, okay, jetzt lasse ich mal die, jetzt suche ich mal, ne? Und dann lässt man das Ding laufen und dann meldet der Computer zurück mit irgendeinem, mit einer Botschaft, found ready? Oder sowas, ne?
Ready, ja.
So, und dann, das lange gefunden
hat, und dann kann man überhaupt sagen, jetzt mal los. Was man auf jeden Fall gehört hat, war bei der dritten Variante, den VC1541C. Dem Floppy-Disk-Gerät. Ja.
Und Floppy heißt wirklich wabbelig, ne? Und so waren sie auch, die Disketten. Ne?
Genau. Das ist ein Diskettenlaufwerk, wo man 5¼-Zoll Disketten reingelegt hat. Und dieses Gerät war fast nochmal so groß, also das Diskettenlaufwerk, wie der C64er selbst.
Und ich las am Anfang auch genauso teuer.
Exakt, genauso teuer, richtig. Das war richtig irre, weil eigentlich da drin nochmal ein kompletter Computer verbaut wurde, weil das der Controller, wie die Daten da entsprechend rauszulesen ist und weiterzugeben ist, nicht im C64er selbst eingebaut war.
Ja. Und ich meine, das müssen doch damals, also wenn man so diesen, die Preise irgendwie annähernd umrechnet, das müssen doch Monatsgehälter gewesen sein, die Leute dafür ausgegeben haben, ne? Das war nicht mal so eine Anschaffung, die man so nebenbei mal macht. Ich glaube, das ist was, war echt sowas wie, richten wir uns unser Wohnzimmer neu ein oder kaufen wir uns einen C64er?
Anfangs schon, aber dann gab es ja diesen berühmten Preiskrieg und dass ständig der C64er günstiger geworden ist, um die Konkurrenz zu unterbinden. Und ich weiß gar nicht, ob Commodore sich letztendlich damit selbst in den Ruin getrieben hat, aber sie haben damit es geschafft, zu der Zeit der meisten verbreitete Computer zu werden.
Das war sozusagen der Volkscomputer, genau. Der in jeder so Wohnung stand zu stehen hatte.
Entweder das oder man kannte jemanden und ist dauernd zu dem hingegangen, und um das zu spielen. Ne? Diese Geschichten kennt man auch. Ne? Wie du vorhin auch vom Atari erzählt hattest, kannte ich halt auch einen Nachbarsjungen, zu dem ich hochgegangen bin, um an seiner Atari-Konsole zu zocken.
Also Atari wüsste ich jetzt nicht, ob ich jemanden kannte, aber auch aus der Verwandtschaft und Freunden halt, ne, die C64er hatten, weil sich damals auch irgendwie so Spiele austauschte.
Ja, das ist ja auch noch ein schönes Thema, das Austauschen. Nochmal zu der Diskette. Man konnte die auch irgendwie, ne, selbst bespielen, also selbst was drauf speichern oder halt was kopieren. Oft konnte man, diese Disketten sind beidseitig beschreibbar gewesen, aber oft wurden Disketten verkauft, die eigentlich nur einseitig beschreibbar sind und die waren günstiger. Und man konnte aber eine Kerbe, eine symmetrische Kerbe auf der anderen Seite anbringen oder einen sogenannten Diskettenlocher nutzen. Es gab wirklich ein extra kleines Gerätchen, das man an die Diskette, wo man die Diskette reingehalten hat, um halt eine weitere Kerbe zu schlagen, um den Diskettenlaufwerk mechanisch deutlich zu machen, er kann auch die Rückseite bespielen. Also ähnlich vergleichbar wie diese Kerben an, wenn er es in Musikkassetten, ne, wenn man da oben, die man eindrücken konnte, damit es nicht überspielt werden kann. Oder überkleben damit es wieder überspielt werden kann.
Ja. Was man nicht, also auch wieder diese Lifehacks, ne?
Ja. Verrückt. Und diesen Diskettenloch hat fast jeder gehabt. Das ist echt total irre.
Ja. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass die Disketten, die wir benutzt haben, alle randvoll, ne, bespielt waren. Und es gab ja auch immer so Disketten, man konnte auf Flohmärkten, glaube ich, ne, da haben wir häufig auch mal gestöbert nach Disketten, es waren alles, ich meine, mittlerweile ist es verjährt, das waren Cracks, ne? Also Raubkopien von irgendwelchen Spielen. Die waren dann auf ich lese gerade 165 Kilo bei Speicherkapazität pro Diskettenseite. Ja. Das ist ja nichts, ne?
Ja. Aber das ist also wirklich, wirklich sehr, sehr wenig. Aber da wurde doch auch nicht verschwenderisch mit irgendwelchen Dingen umgegangen, wie mit fotorealistischen Bildern oder mit Audio-Samples in 16-Bit-Qualität. Das gab es ja alles nicht. Das war ja alles viel, viel kleiner in der Technik. Und weil wir gerade bei dem Thema Grafik und Sound sind, können wir, glaube ich, da auch nochmal auch da ein bisschen auf die Hardware eingehen, was die eigentlich konnte. Was die so besonders gemacht hat. Genau.
Ja, bitte.
Das hat tatsächlich, also was Commodore noch besonders hatte gegenüber ihren Konkurrenten, ist, die haben MOS oder MOS eingekauft und die haben die Chips selbst produziert.
Ja,
also genau. Die mussten das nicht irgendwie aufwendig bei anderen einkaufen. Und den Hauptprozessor, den sie produziert haben, der in C64er drin war, den haben die auch an Konkurrenten verkauft. Aber die Chips für Grafik und Sound, also den VIC und den SID, über die wir gleich sprechen, die haben sie wirklich nur für sich selbst gehandelt, weil sie die halt für besonders wertvoll auch hielten. Weil die halt teilweise Dinge konnten, die andere noch nicht gemacht haben.
Ja, der SID, das war ja quasi ein Synthesizer, ne? Also Mischung aus analog und digitalem Synthesizer, ne? Dass man wirklich mit Tastaturen damals auch ziemlich teuer zu kaufen hatte, ne?
Richtig. Also dieser SID.
Dreistimmig Polyphon.
Ja, dreistimmig Polyphon, genau. Das heißt, drei Stimmen unabhängig nebeneinander. Und mit gewissen Tricks konnte man sogar schaffen, dass es sich nach mehr anhört. Also eins der Tricks, den man vorhin auch, glaube ich, gehört hat, ich glaube, bei fast allen Soundtracks, wo man irgendwie Akkorde erahnt, werden die Akkorde nicht gleichzeitig angestimmt, sondern ganz kurz hintereinander, so ein Crescendo oder wie nennt man das?
Arpeggio.
Arpeggio, genau. Ja. Und das belegt dann plötzlich nur noch eine Stimme, wenn man einen Akkord nur so schnell hintereinander spielt. Und,
stimmt, es klingt wirklich nach mehr. Ja, du hast recht, also glaube ich, Polyphon ist gar nicht mal das richtige Wort, also wenn man das vergleicht mit Synthesizern, die Polyphon sind, ne? Das heißt, da würde man ja eine Stimme, die man gewählt hat, ne? Ich meine, Piano ist 88 stimmig Polyphon, da kann man wirklich alle 88 Tasten gleichzeitig drücken, ne? Aber es klingt immer nach Piano. Ja. Und das sind dann quasi drei unabhängige Stimmen, die wie drei unabhängige Spuren und die jeweils aber dann in sich monophon, ne? Zu hören sind. Zum Beispiel hat man dann meist, wie du am Anfang angespielt hast, so eine Bassline. Mhm. Dazu kommt dann so eine Art Schlagzeug, so etwas, was eher knistert und knackt, so als, ich habe vorhin mal gesagt, also ob man auf so eine Tüte Popcorn tritt oder so. Und das waren dann die Snare Drums. Und auch da natürlich, wenig Wumms hinter, aber man konnte es irgendwie als, das sollte Percussion Sound sein, erkennen. Und dann diese, ja, ich sag mal, diese Solo-Stimme oder Akkorde drüber, die, wie du gerade gesagt hast, auch, das sind ja immer so diese Soundeffekte, wenn irgendwas, keine Ahnung, abgeschossen wird oder so, dass man dann so etwas, pseudo-mehrstimmiges hört, ne?
Genau.
So diese typischen Spielhallengeräusche.
Ja. Ja, und mit diesen, digitalen Synthesizer, den man da hat, konnte man, teilweise kombinierbare digitale Wellenformen pro Stimme machen, ne? Man hat dann von so Dreieck und Sägezahn und Rechteck mit einstellbaren Pulsbreite gesprochen und dem berühmten weißen Rauschen, um halt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Fülle zu geben.
Ja, oder um halt die Percussion Sound zu imitieren. Ne?
Genau. Und für jede Tonwiedergabe war es möglich, die in 16 Stufen, ne, also laut, leise zu machen. Ne? Auch das macht ja ein bisschen was. Und da hatte der erste Sid so einen kleinen Fehler, weil er bei jeder Lautstärkenänderung geknackt hat. Und zwar ein sehr, sehr, sehr eigenes Knacken. Ja? Also jedes Knacken klang wohl ein bisschen anders. Und einige Programmhersteller haben sich das zu eigen gemacht und das ausgenutzt und sich daraus quasi so einen Digital-Analog-Wandler gebaut, um sowas wie Samples für Sprache und Schlagzeug zu machen. Also es gibt ja einige ganz berühmte C64er Samples, obwohl der C64er keine Samples konnte. Ja, nee, wie zum Beispiel aus dem Spiel, ich glaube, Ghostbusters war einer der berühmtesten Dinge, die man hörte, oder Stay a While von Impossible Mission.
Wie hieß es? Ja, das ist das, wo man so mit diesen Aufzügen durch verschiedene Levels irgendwas finden muss. Ich habe es nie verstanden, weil ich hatte auch nie die Anleitung der Spiele, weil ja nur Cracks, du musst immer selber drauf kommen. Ne?
Richtig. Und ich habe es letztens auf einer Webseite, wo man das als DOS-Port oder so spielen kann, mir mal angeguckt und jeden Raum auf verschiedenen Ebenen, die mal übereinander aufgebaut sind. Ne? So ähnlich wie, man kann sich das wie Donkey Kong vorstellen, das sind so Leitern, wo man hoch und runter laufen kann und man darf natürlich den Gegner nicht treffen und das Spiel war relativ schwierig, weil auf jeder Ebene mit dauernd einer der Gegner entgegengerannt kam, den ich ausweichen musste.
Also das erzeugte schon viel Stress, ne? Ja. Also ich glaube, ich habe als Kind in unserem berühmten Zocksessel, der so hieß, ne? Also wir hatten so ein sehr gemütliches Sesselchen, ne, wo man dann saß und ich glaube, ich habe mir die Hälfte meiner Zunge abgekaut, als ich klein war, so, weil die ganze Zeit da wie der mir irgendwie da so einen Tick angewöhnt habe. Also Kinder, also ne, passt auf, ne, mit dem Videospielen und so, das kann alles eine Zeit lang ganz nett sein, aber eigentlich, ich meine, wir sind der beste Beweis dafür, das macht doch irgendwie krank.
Das macht komisch, ja.
Ja.
Vielleicht noch ein
bisschen.
Ach Quatsch, also man hat sich ja dann darüber ausgetauscht, man hat ja ein gemeinsames Hobby gehabt, ne? Das haben sich dann ja auch, also keine Ahnung, man kannte immer jemanden, mit dem man zocken konnte und
ja, natürlich.
Ne? Das war dann auch Gesprächsthema und
Also schon. Und man konnte ja auch zu zweit spielen, ne? Also man konnte Autorennen gegeneinander spielen, Pitstop, ne? Also mit so einem geteilten Bildschirm und so, ne?
Ja.
Also richtig, wie man es heute mit Mario Kart macht. Heute, seit den 90ern.
Ja, genau. Also es war ja immer darauf ausgelegt, dass da zwei Joystick angeschlossen werden konnte. Und ich erinnere mich noch, wenn ich jetzt ein bisschen in die Zukunft gehe, beim ersten IBM-PC oder 386er, den ich hatte, der war nicht darauf ausgelegt, dass man überhaupt einen Joystick anschließen konnte. Ja? Und dann konnte man sich eine Soundkarte kaufen und die hatten dann einen Gameport. Aber genau einen Gameport. obwohl dieser Gameport zwei Geräte konnte, denn da musste man sich ein Y-Kabel kaufen, damit man zwei Joysticks anschließen kann. All dieser Schnickschnack war gar nicht beim C64er notwendig, weil das war alles schon drin. Das war da und konnte sofort genutzt werden.
Ja, mit den Anschlüssen haben sich wirklich auch Gedanken gemacht, ne? Da kann pipapo, also ich meine wirklich hier zielgruppengerecht, ne?
Genau.
Übrigens, bei diesem Impossible Mission wollte ich noch kurz sagen, dieser Fahrstuhlschacht, ne, da kann man natürlich auch reinfallen und dann kam das Geräusch. Ah!
Ja, auch wieder ein Sample, den du wahrscheinlich vielleicht noch gehört hast aus dem Broadcasten, denn ich nicht, denn ja. Ich hatte den C64er 2 gehabt mit dem überarbeiteten SID und da funktionierte das nicht mehr. Mhm. Naja. Zur Grafik vielleicht ein bisschen was, um eine kleine Vorstellung zu haben. Jeder von uns hat ja heute mindestens irgendwie HD-Grafiken, wenn nicht mehrere 3K, 4K-Geschichten oder so, ne, am Start. Und gut, wir hatten das an einem PAL-Fernseher angeschlossen, der nur irgendwie 576 mal 700 oder so konnte. Und der C64er, der Chip, der VIC, der Video Interface Controller, falls euch
genau der.
Dafür interessiert ihr das, wofür das stand.
Also ja. SIDs wollen wir auch noch zu kurz nachreichen, Sound Interface Device, ne?
Genau.
Oh, da drauf kommen, ja.
Richtig. 300 mal 200 Pixel hatten wir nur. Und wenn man Zeichen, also Ziffern und Buchstaben darstellen wollte, konnten nur 40 Zeichen pro Zeile dargestellt werden. Und an Farben, mit wie viel Farben hatte der C64er?
16?
Ja, aber das war revolutionär. Das klingt jetzt wie total lächerlich. Und es sind nicht 16 irgendwelche gleichzeitig. Nein, nein, exakt 16. Die waren fest und die sahen immer so aus. Ne?
Also aber es sind schöne Farben. Also ich finde, es war eine gute Auswahl. Ja, auch sehr beruhigend. Dieses Blau des Bildschirms. Ne? Dieses,
ja, genau.
Und dann darauf diese leicht hellblaue oder leicht gräuliche die Schrift. So. Also ich fand, das habe ich gern gesehen. Also ich fand das so irgendwie so Farb, ja, ich weiß nicht, Farblehre, Goethe-mäßig hätte es ihm, glaube ich, gefallen.
Ja, ja, ja. Und in dem anderen Podcast, den ich gehört habe, der auch verlinkt ist, wo man sich noch viel weiter in dieses Thema reinnörden kann, Stay Forever, gibt es eine C64er Folge. Da redeten sie auch davon, dass sie so erdig waren. Also viele Braun und auch so und Grüntöne. Also
Pastell, ne? So,
genau, ja. In die Richtung. Und also nicht, es wurde nicht der ganze Regenbogen gleichmäßig, sondern die haben sich irgendwas dabei gedacht. Ne? Und auch in den Artikel, den mir jemand auf Mastodon geschickt hatte, ja, das war auch sehr interessant, wo die dann so ein bisschen auseinandergenommen hat, wie das denn gedacht war mit diesen Farben. 16 Farben, ja. Was stellt man mit 16 Farben an? Aber was richtig neu war und Mitch, was sind Sprites?
Ja, also das ist, technisch kann ich das nicht so ganz gut erklären, das kannst du bestimmt viel besser. Ich weiß, dass ich damals auch aus Zeitschriften so Listings abgetippt habe häufig, ne, was ja auch ein bisschen dabei geholfen hat, so ein bisschen Basic zu lernen. Und da konnte man für einige Spiele diese Sprites programmieren, die sozusagen, ja, ich sag mal, dass die bestanden nochmal, die musste man irgendwie am Bildschirm, wie kann ich das erklären? Also man hat sie quasi in diese Pixelreihen gezeichnet, also in diese Zeilen, in sozusagen in vergrößerter Form hat man sich so ein Männchen gezeichnet, das dann quasi in verkleinerter Form dann auf dem Bildschirm erschien. Und das ist quasi so über die Grafik, über die Hintergrundgrafik gelegt worden. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie sechs Sprites, die da irgendwie gleichzeitig erscheinen. Ja. Und das sind natürlich dann die Haupt, also wie zum Beispiel der Typ, der bei Impossible Mission, den man steuert.
Genau, ne, das sind halt, alle beweglichen Figuren und Objekte hat man dann mit Sprites gemacht. Ne? Das war ein ganz großer Fortschritt gegenüber den Vorgänger, also den VC20, weil der konnte das noch gar nicht. Und da hat man tatsächlich nur so Bitmaps drüber gelegt und die hatten immer einen schwarzen oder weißen Kasten drumherum um die eigene Figur. Ne? Und das sieht dann natürlich schon ganz anders aus, wenn diese Kasten nicht sind, sondern nur exakt die Pixel drüber gemalt sind, die man da haben möchte. Und man konnte wirklich auch so Grafikobjekte dann quasi so zeichnen. Man musste das dann nur so direkt auf die Position quasi zeichnen. Und die Veränderung und die Positionierung hat dann der Grafikchip übernommen. Ja. Ne, da musst du dann nicht mehr die Hauptprozessor was machen.
Ja. Also ich weiß doch ganz genau, wie man das machen konnte. Das habe ich damals auch mal ausprobiert. Also am besten mit so kariertem Papier. Ne? Also mit diesen halb Millimeter, halb Zentimeter, 5 Millimeter Kästchen Mathematik-Heft oder sowas. Und da konnte man sich ja da einfach mal, ne, wenn man sich die Kästchen dann schwarz gemalt hat, das sozusagen schon mal vorentwerfen. Und das muss man dann sozusagen in den, ja, beim Programmieren dann ins Listing dann übertragen.
Ja, zum Programmieren kommen wir ja gleich auch noch. Und dann kommen wir auch nochmal zum Grafikprogrammieren. Das ist ja auch nochmal sehr witzig. Zu dem Gehäuse, das haben wir gesagt, dass du hattest einen Brotkasten, der 82 entwickelt wurde, ein bisschen weiterentwickelt wurde, der 86 zu diesem flachen Gehäuse, was dann so ein Beige hatte, so ein typisches Computer-Beige, ne, was dann irgendwann andere Computer auch hatten. Ne? Der Brotkasten war ja viel dunkler gehalten und hatte auch dunkle Tasten und der C64er 2 hatte, oder der hieß übrigens nur in Deutschland C64er 2, sonst hieß der übrigens überall C64er C.
Ja, stimmt.
Da war ja viel, viel heller.
C64C, vorne C, hinten C.
Genau. Und ganz genau, ganz genau.
Später kam noch einer 1987 mit G raus, ne? Der hatte so ein Betriebssystem. Ja.
G?
G, die Variante. Ach nee, Farbgebung. Aber es gab doch auch mal hier
Windows. Gold. Wolltest du gerade über Geos sprechen?
Das ja, ist genau.
Beim C64er C auch dabei gewesen.
Ach, das war auch da schon dabei.
Jetzt kommen wir vielleicht zu der Geschichte, dass ich, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass man so weitergegebene oder gecrackte Versionen von Software hatte. Ich hatte tatsächlich nur zwei, ist ja alles jetzt verjährt, ne? Nur zwei Original-Disketten. Das eine war die beiliegende Geos-Diskette, kommen wir gleich dazu, was es eigentlich ist. Und die lag nämlich beim C64er C immer dabei, ab 1986. Und eine Diskette namens Defender of the Crown.
Gott, das ist, glaube ich, ein Spiel, das bestimmt auch irgendwo da drin ist. Defender of the Crown, das ist doch ein sehr klassisches
Adventure-Spiel. Aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf, wenn wir über Spiele sprechen. Aber was auch dabei war in jedem C64er-Paket, war das Handbuch. Das C64er Handbuch, in dem man erstmal begrüßt wurde, dass man einen richtig tollen Computer jetzt gekauft hat und wie man das ganze Ding anzustecken hat und welche Varianten es da geben würde. Und schon auf Seite 8 lernt man programmieren.
Weil, ja, eigentlich ein Basic-Kurs, ne?
Richtig, weil dieses Betriebssystem, jetzt kommen wir mal zu der Software, die es für den C64er gibt, da gibt es ein OS, das Kernel hieß, habe ich jetzt erst nachlesen müssen, was irgendwie Ein- und Ausgaberoutinen hatte, was es auch schon vorher für den PET 2001 und den VC20 gab. Aber eigentlich, womit man die ganze Zeit hantiert hat, war ein Commodore Basic Version 2. Also man hat einen Interpreter als Interpreter zum Einhacken, was man jetzt tun möchte mit dem Computer, nur eine Basic-Oberfläche gehabt, tatsächlich. Ja. Und nichts anderes. Das heißt, man konnte gleichzeitig jetzt einfach anzufangen zu programmieren oder irgendein Programm zu laden. Ne? So. Egal, eigentlich war dieses Laden eines Programms ja eigentlich auch schon wieder fast ein Kommandozeilenprogramm, auch wenn es nur eine Zeile ist. Ne?
Genau. Das berühmte Load, Anführungsstriche und dann entweder den Namen des Programms auf der Diskette oder ein Sternchen oder was soll man auch machen?
Load Stern hat dann immer das erste Programm, was drauf war, geladen. Und 0,8, um es von der Diskette zu laden.
Ja. Und 0,1 noch hinterher, um es direkt zu starten. Ne?
Um es direkt zu starten, genau. Wobei es, glaube ich, auch ziemlich egal war, welche Zahl man dahinter eingegeben hat, habe ich letztens mal gehört. Genau. Und wenn man es von der Diskette laden möchte, musste man halt Load Stern, ich glaube, 0,1 oder gar nichts. Nur Load Stern hat dann von der Datasette geladen.
Und dann kommen wir auch noch mit DIR, das Inhaltsverzeichnis. Ne? Das ist
da bist du auch schon wieder bei DOS und bei 10 Jahren später mit. Nein, es ist natürlich Load, Gänsefüßchen, nein, Dollar.
Das Dollarzeichen,
Gänsefüßchen. Ja, genau. DIR, ein Syntax-Error.
Oh, ja, das ist das häufigste, was mir ausgesprochen hat, war Syntax-Error.
Genau. Richtig, und man kriegt nichts erklärt. Man kann nichts nachlesen und kriegt keine Hilfe. Und einige Sachen, die man machen musste, die standen noch nicht mal in diesem Handbuch drin. Die musste man einfach, die hat man sich erzählt oder in irgendwelchen Zeitschriften, die es ja damals auch schon gab, nachgelesen. Yep.
Wir haben jetzt einen PDF-Download gefunden für das Commodore-Handbuch. Das können wir auch verlinken
in den Shownotes. Das habe ich gefunden, das ist in den Shownotes. Es ist echt großartig, dieses Handbuch.
Da steht auch sowas drin mit Musik, ne?
Ja, genau.
Musik mit dem Commodore 64, die Struktur eines Musikprogramms, Beispielprogramm, wichtige Klanganstellungen, Klangeffekte. Toll.
Verrückt, oder? Völlig verrückt. Aber dieses Basic, was man da hatte, er steckte in einem ROM, also einem Read-Only Memory, neben dem 64 Kilobyte RAM, den man hatte, hat man das ROM gehabt, dem Basic war, was automatisch geladen wurde. Und da der C64 aber nur maximal 64 Kilobyte adressieren konnte, musste man quasi so einen Bankwechsel machen. Also der konnte entweder Richtung ROM oder Richtung RAM lesen. Und weshalb Basic dachte, nachdem es geladen wurde, dass gar nicht alles an RAM zur Verfügung steht. Erinnerst du dich, oben in der Zeile steht immer, so und so viel Bytes sind free, frei. Ja. Das sind immer nur irgendwelche 37.000 oder so gewesen. Mhm. Man fühlte sich leicht verarscht, aber eigentlich war alles noch frei, nur der C64 hat es in dem Moment nicht erkannt. Oder der Interpreter. Völlig verrückt. Mehrzeilige Programme, wenn wir jetzt ganz kurz zum Programmieren kommen, mussten immer mit einer Nummer beginnen. Also 10, 20, ne, 30.
Mhm. Auf jeden Fall fortlaufend.
Fortlaufend, genau. Damit man die für Sprungmarken, Go-To-Sprungmarken benutzen konnte. Dann gab es Befehle wie Print, was ausgeben, Input, einlesen oder Get, nur einen Tastendruck einlesen. Und man konnte irgendwas laden, ne, von der Datasette oder vom Floppy oder mit dem Drucker steuern, mit Open, Close und Command. Hm. Und um Grafiken oder Sounds zu machen oder Sprites, gab es keine Befehle im Basic. Die Möglichkeit gab es nicht. Es gab nur die wundervollen Befehle Poke und Peek, um direkt in Speicheradressen zu schreiben, die irgendwo kryptisch auf irgendeiner Speicherstelle ist zwischen 0 und 65.000. Und die musste man wissen, ne, wo man da hinschreibt. Weil man konnte auch alles überschreiben. Man konnte auch, wenn du zum Beispiel irgendein Programm geladen hast, irgendein Spiel, konnte man auch irgendein Sheet, irgendeine Programmstelle nochmal mit einem Poke überschreiben. Ne?
Also man kann, das wurde gerade das Brightness, ich habe ja so nebenbei noch dieses Handbuch offen.
Ja.
Da wird das auch, was ich gerade versucht habe, so zu beschreiben, anhand eines Ballons, den man da programmieren kann und über den Bildschirm fliegen lassen kann, gezeigt. Ne? Also da muss man, glaube ich, jeder Koordinate hier über das Befehl Data, ne, einen Wert zuweisen und sich so dieses Sprite zusammenschustern. Das kann man ab Seite 79 im Commodore-Handbuch lesen, wie man einen schönen Ballon mit einem großen C auf dem Ballon von links oben nach rechts unten über den Bildschirm wandern lassen kann. Und da kann man ein bisschen ausprobieren, weil das ist ja dieser Basic-Kurs, ne, wie man die Koordinaten da ändert, ne, und wie man ihn irgendwie in eine andere Richtung fliegen lassen kann. Wunderbar.
Völlig verrückt.
Aber es ist sehr intuitiv, wenn man da, was damals so ein bisschen Hand in Hand ging, ne, so als kleiner Junge so ein bisschen englische Begriffe dann auch gelernt hat, ne, und damit sich das so, ja, sozusagen auch, ja, sowohl das Englisch als auch das Programmieren so ein bisschen beigebracht hat, ist halt einfach alles sehr logisch, ne, so diese Schleifen, ne, vor
next,
also wenn man irgendwie was zählen lassen will, ne, for A gleich 1 to 100 oder sowas, ne, dann wird dann durchgezählt. Oder dann if, ne, also irgendwelche Bedingungen dann stellen, wenn irgendwas passiert ist, dann geh wieder zur Zeile so und so viel, ne, und if not, ne, oder if gleich oder if ungleich und so weiter. Also ein bisschen mathematisch, also ein bisschen friemeln. Das fand ich also immer ganz spannend.
Ja. Genau, aber wie gesagt, es war eingeschränkt ein Programmierer namens David Simons hatte dann was programmiert, was Commodore dann sogar als Steckmodul und später als Diskette selbst vertrieben hat. Ein 16-jähriger britischer Programmierer. Das gute, berühmte Simons Basic.
Mhm. Ja.
Ich hatte es nie gehabt, also dazu habe ich es nie gebracht, tatsächlich.
Ich hatte das, wir hatten auch ein Handbuch dazu.
Ah ja.
Damit konnte man richtig schön Musik machen und so wilde Grafiken, die so, ja, weiß ich wieso, wenn man sich noch so die ersten iTunes Bildschirmvisualisierung erinnert, ne? Sowas in der Art, ne, wo sogar so Spiralen, so, was weiß ich, so wie so ein Wuselon über den Bildschirm flog, sowas, ne?
Ja. Was man später auch in der Demo-Szene oder als Crack-Intro gesehen hat, ne?
Mhm. Ja. Du kommst gleich noch zu zur Demo-Szene?
Ja, machen wir gleich noch ein bisschen.
Okay.
Ja, aber dieses Simon's Basic das hatte ich leider nicht, aber war tatsächlich großartig, weil es noch zu diesem Basic, das da gab, 114 weitere Befehle brachte, unter anderem um tatsächlich Sprites und hochauflösende Grafiken und Multicolor-Grafiken und Sound zu programmieren. Ne?
Ja.
Und weitere Schwächen von Basic wurden auch ausgemerzt. Zum Beispiel, man konnte damit auch Unterprogramme machen. Also Basic kannte keine Unterprogramme, man konnte es nur in eins durchschreiben.
Ja, okay.
Und das war also komplett unstrukturiert. Und heute nennt man das Spaghetti-Code. Und auch sowas wie lokale Variablen oder if hast du gerade erwähnt. Aber wenn man ein if macht und kein else machen konnte, also nicht eine und sonst, geh dahin, konnte man diese Fälle, die man nicht mit if abgefragt haben, halt auch nirgendwo hinschicken im Basic. Das ging dann aber mit Simon's Basic.
Ja.
Verrückt, genau. Und die Sprungmarken konnten benannt werden. Also man musste nicht immer nur mit den Zahlen hantieren, sondern konnte der Sprungmarke auch einen Namen geben.
Mhm.
Interessant. Ja. Und kommen wir zur Software, Anwendungssoftware, die es gab. Bevor wir
okay.
zum Spielen kommen.
Ja.
Ich hatte nicht viel, tatsächlich, aber ich habe mal nachgelesen, es gab auch einiges schon damals.
Mhm.
Und es gab ganz normale Desktop-Programme, ne? Also sowas wie ein VisaWrite oder ein PrintFox oder PageFox, um halt Desktop-Publishing zu machen. Es gab sogar Lernprogramme, ne? Wie Vokabeltrainer, Mathekurse oder Programme zum Lernen der Chemielernstoffe.
Hätte ich das mal gehabt.
Ja, verrückt, ne? Und die berühmteste Begründung oder die häufigste Begründung von Kindern der 80er, warum sie einen C64er brauchten, war, dass sie damit ihre Hausaufgaben machen könnten.
Ja.
Aber ich habe nie einen gekannt, der tatsächlich Hausaufgaben damit gemacht hat.
Man kann, ja, eben, wenn man sowas nicht benutzt. Ist das alles dann in diesem Geos dann gewesen, oder?
Nee, das waren keine Geos-Programme. In Geos hat man das später auch nochmal versucht abzubilden. Und da war auch ein bisschen was dabei tatsächlich. Ab C64.2 lag das dabei. Das war das erste Window-Betriebssystem, also ganz rudimentäre Fenster. Man konnte es am besten mit einer Maus bedienen, wobei die auch über den Joystick-Port gemacht wurde und demnach nur die Joystick-Richtung konnten. Also man konnte nicht irgendwie so in Kurven oder mit einer Geschwindigkeit, wie man heute eine Maus bedienen,
ja.
Sondern wirklich nur wie so ein, ja, Joystick, ne? Entweder gehst du jetzt diagonal oder gerade, hoch und runter oder links, rechts, und es war extrem langsam. Jedes Programm wurde tatsächlich nochmal vom Floppy nachgeladen, wo du draufgeklickt hast. Es war also für den Alltag und auch für den Büroalltag, wofür das eigentlich gemacht wurde, komplett untauglich gewesen. Und und da hat man lieber andere PCs genutzt.
Ich kann ja in der Zwischenzeit mal was zu diesen Magazinen sagen.
Ja, bitte.
Also Magazine, die ich auch selber noch, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir da viele von auch damals hatten, auch schon auch viele auch auf dem Flohmarkt gekauft, C64er und Input 64. Ich glaube, wir hatten mehr von diesen C64er Magazinen und wie du auch hier ins Workflow geschrieben hast, im C64-Handbuch steht nicht alles, ne? Es braucht mehr Texte, um zu verstehen. Manches hat man nur von Freunden gelernt und auch nie gelesen. Ne? Und diese Listings, ne, das ist ganz toll. Am Anfang waren ganz viele Spiele und oder Programme oder halt was auch immer für Anwenderfunktionen als Listings in diesen Heften abgedruckt, sodass ein ganz großer Teil dieses Heftes daran besteht und ich glaube auch bestand oder auch der Reiz darin bestand, das zu kaufen, dass man selber seine eigenen Spiele abtippen konnte. Ne? Und so, und man konnte dann da währenddessen auch ein bisschen Gespür dafür bekommen, was man da überhaupt macht. So ähnlich wie bei den, Lego-Technik-Anleitungen, ne? Dass man baut und versteht, so funktioniert Technik, ne? Und so ähnlich ist es da bei den Listings auch. Und natürlich, wir haben vorhin über den Syntax-Error gesprochen. Arg! Dauernd, ne? Wenn man sich vertippt hat, kommt irgendwann Syntax-Error und man muss nochmal gucken. Und am 64er-Bildschirm kann man nicht einfach mal so schnell das ganze Programm durchgehen, sondern es wird ja immer das ganze Zeug ellenlang auf dem Bildschirm von vorne bis hinten. Das passt ja alles nicht auf einem Bildschirm. Ne? Man muss irgendwann zwischendurch eine bestimmte Taste drücken, um das Ganze anzuhalten an der richtigen Stelle. Wie so einen einarmigen Banditen. Und dann kann man dann gucken, in welcher Zeile man den Fehler gemacht hat. Ne? Also dafür haben die sich später diesen Checksum, ne? Checksummer ausgedacht, ne? Das heißt, ein kleines Kontrollprogramm, das schon vorher, dass man sich einmal auch abtippen musste, aber das quasi vorher fertigstellt, bevor man das Programm benutzt, dass, ja, ob es wirklich richtig abgetippt wurde, ne? Das heißt, nämlich in jeder Zeile wurde dann so eine Checksumme eingefügt. Und wenn man die Zeile richtig abgetippt hat, erscheint dann hinten in so eckigen Klammern, also kleiner, größer Zeichen, eine bestimmte Zahl. Und da kann man wirklich bei jeder Zeile, die man abgetippt hat, schon überprüfen, deswegen Check, ob man diese Zeile richtig abgetippt hat. Man kriegt sofort ein Feedback und denkt, okay, wenn das nicht stimmt, also wirklich quasi irgendwie errechnet aus den Informationen, die man eingetippt hat, das kann nur der richtige Code sein. Und dann weiß man schon während des Eintipps, oh, ich habe in dieser Zeile einen Fehler gemacht. Das war eindeutig hilfreicher. Und später dann, gegen Ende der 80er, glaube ich, gab es dann auch mal die Magazine mit Diskette geliefert. Und da waren dann die Programme schon drauf und musste sie nicht mehr selber abtippen.
Ich erinnere mich noch, dass bei der Input 64, also ich kannte einen Bekannten, der hatte die gelesen und mir ein paar mitgebracht. Also der war deutlich älter, also ein Bekannter von meinen Eltern. Da waren Datasetten drin mit dabei gewesen bei der Input 64.
Ach so, ja.
Und davon halt ein paar Dinge mal ausprobiert.
Ja, nicht so praktisch für den Zeitschriftenhandel, braucht man dicke Regale. Also beziehungsweise viele von diesen Zeitschriften passen ja auch nicht in die Zeitschriftenständer rein. Ne? Genau. Waren doch auch richtig teuer damals. Also ich habe irgendwann mal geguckt, die kosteten, also im zweistelligen D-Mark-Bereich. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht sowas wie Mickey Mouse, was man sich mal so mitgenommen hat. Ne?
Ja. Das war für damalige Verhältnisse wirklich teuer, tatsächlich.
Deswegen kann ich auch nur vermuten, dass wir viele vom Flohmarkt hatten.
Genau. Genau.
Hast du in der Zwischenzeit recherchiert?
Ich habe recherchiert, was uns tatsächlich der Felix Palmen geschrieben hat. Er hat uns zuerst darauf hingewiesen, dass man ja vielleicht mal auf die Demo- und Cracking-Szene eingehen könnte. Weil, wenn man nicht zu technisch werden möchte. Und ich dachte, technisch machen wir schon ein bisschen und Wick und Sid und so. Und Dann fand er die Aspekte schon sehr interessant, dass man mehr wollte als nur Gepiepse und da jetzt einen digital gesteuerten Analog-Synthesizer einbaut. Und der direkt und einen Rechner, der sofort Basic unterstützt. Wobei der SID nicht vom Basic unterstützt wurde. Direkt. Und dann halt noch den Aspekt, dass das Ganze sehr, sehr clever ist, das als Homecomputer zu vermarkten und direkt eine spieletaugliche Hardware hatte. Ja, so ist es. Und dann hat er noch einen Artikel zum Thema WIG verlinkt, der wirklich sehr lang ist. Luma-Driven Graphics on the Commodore 64. Genau.
Also ist das quasi die Theorie, dass das eigentlich nur eine versteckte Spielekonsole ist, die einem vorgaukelt durch die Tastatur. Es ist ein seriöser Heimcomputer.
Genau.
Aber ist es dann nicht für die so marketingtechnisch gar nicht, das wäre das nicht unklug gewesen, weil warum sollten sie das etwas verkaufen, was es nicht ist? Und dann vielleicht die Gefahr besteht, dass...
Da muss man Leute auch die Zeit verstehen. Ich glaube, ein Jahr bevor der in den Jahren, wo der C64 rauskam, ist der Konsolenmarkt gerade komplett eingebrochen. Und dann wollte man sich, glaube ich, nicht in dieses Gefilde begeben.
Ach so.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja, schon clever. Aber letztendlich, ich meine, der Computer wurde 11 Jahre produziert, ne? Das ist wirklich eine lange Zeit für eine und dieselbe Maschine. Ich weiß nicht, ob es eine PlayStation 11 Jahre im Regal geschafft hat. Ne? Ich glaube, die werden früher ausgetauscht mit der nächsten Generation. Ja. Und wenn wir gerade erzählt haben, es gibt verschiedene Varianten von C64er, da war eigentlich immer das Gleiche drin und immer die gleichen Programme liefen darauf. Ne? Also das waren kleine Anpassungen und halt Weiterentwicklung mit neuen Features, sondern eigentlich nur, Anpassungen, damit das Ganze am Leben bleibt.
Ja, also schon kurios, dass eigentlich man denkt, die Entwicklung, wenn wir es mit heute vergleichen, vielleicht in so einer Kurve darstellen würde, das ist ja schon exponentiell. Ne? Also wenn man denkt, das sind 10 Jahre, wo es wirklich 64 Bytes, ne, in welchen Größenordnung reden wir da?
Kilobyte.
Kilobyte, also, 64 Kilobytes, genau, ja, so schlimm ist es nicht. ja, also durchgängig war. Also man hat natürlich dann noch den C128er irgendwann mal gehabt, den Amiga 500 und auch Speicher-RAM-Erweiterung, die man sich dran stecken konnte und so, ne, aber doch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Ich weiß, ich hatte später den Amiga 500 und den nochmal um, glaube ich, 200... ich glaube, um 2 Megabyte kann das sein, um 2 Megabyte RAM erweitert.
2 Megabyte könnte schon sein, ja.
Ja. Für insgesamt 200 Euro, glaube ich, hat das Teil gekostet, was mir später mal geklaut, wegen einer Veranstaltung bei uns im Jugendzentrum. Ich erinnere mich daran. Das war quasi der Ruin meiner damals aufstrebenden musikalischen Karriere, die je ein Ende gefunden hat. Nein, das ist ein anderes Thema. Auch das ist eine andere Geschichte, die wir anderes mal erzählt werden soll. Ich lese gerade die unendliche Geschichte. aber zurück zum Thema.
Kommen wir zu dem Thema Spiele. Eigentlich, ui. Also wenn du heute jemanden fragst, hattest du einen C64er, woran erinnerst du dich? Dann zählt dir jemand Spiele auf und jetzt reden wir fast seit einer Stunde über das Ding und haben zwischendurch mal irgendwelche Sounds aus dem und dem Spiel erwähnt, aber es gab ja unglaublich viele Spiele. Ja, also für die Zeit, ich glaube, mehr als, also Tausende von Spielen wurden für den C64er entwickelt, ne?
Das ist wohl wahr. Und man hat wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs irgendwie zu Gesicht bekommen.
Ja.
Aber so viele der, ich sag mal, Klassiker kennt man schon. Ich würde vorschlagen, sollten auf jeden Fall mal eine Sondersendung nochmal, also oder Episode zu C64er Spielen machen, wo wir wirklich ein bisschen auch detaillierter auf bestimmte Spiele und ihre Eigenheiten, weil es wirklich das wirklich wert ist, ne? Und auch, ich auch gerne darüber rede und nochmal gerne zurückblicke. Aber wir können ja heute mal das Thema so ein bisschen anschneiden schon mal.
Das können wir, glaube ich, knapp anschneiden. Ich habe hier mal auch für die Shownotes von mobigames.com tatsächlich mal einen Filter angelegt für C64er-Spiele und sortiert nach dem Mobi-Score. Und dann oben Spiele, die ich nicht direkt kenne, also zum Beispiel Last Ninja 2, sagt mir nichts, ist aber, glaube ich, wirklich sehr, sehr weit verbreitet und ist so eine Art Action-Spiel, ne? Wo man halt durch die Gegend rennt und sich gegen die Gegner halt wehrt. Ne?
Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor mit dieser leicht 3D-Grafik, diese, wie nennt man das denn nochmal?
Ach, das ist so eine Art Vogelperspektive, oder?
Ja, so von schräg oben.
Genau. Ja. Das hat noch einen anderen Namen, aber komme ich jetzt gerade auch nicht drauf. Stimmt, die sind ein paar schöne, schicke Bildchen. Das kommt mir jetzt nicht bekannt vor, aber so danke, wenn ich dann lang gehe, was mir dann direkt.
Ich glaube, perspektivisch war einfach das Wort, was ich suchte.
Perspektivisch, genau.
Perspektivisch.
Genau. Aber das erste Spiel, was wir auch vorhin schon erwähnt hatten, ein Sportspiel des Winter Games.
Ne? Ja.
Also überhaupt diese ganze Games-Reihe, Summer Games, Winter Games, California Games und World Games. Sind, glaube ich, kennt eigentlich jeder, der einen C64er hatte, ne?
Und spätestens daher kennt man dann auch die vielen Nationalhymnen, die dann auch in Sit-Sounds dann angespielt werden.
Ja, das war großartig, tatsächlich, die einzelnen, für diese einzelnen Länder anzutreten, um deren Hymne mal zu hören.
Mhm.
Und dann in meist, ich weiß nicht, ungefähr 10 Disziplinen anzutreten.
Ja, es ist, glaube ich, Summer Games, das ist, gibt auch eine Variante, die Decathlon heißt und das ist ja quasi der Leichtathletik-Zehnkampf, ne? Deswegen gab es, glaube ich, auch diese Leichtathletik-Disziplinen, ne?
Genau. Und meistens ging es in den Spielen nur darum, irgendwie rhythmisch den Joystick zu bewegen, um die Spielfigur oder den Sportler zu bewegen, und dann im richtigen Moment noch den Feuerknopf zu drücken.
Ja, er bewegte rhythmisch seinen Joystick.
Ja. Ja, schon irre.
Und da sehe ich auch, also da müssen wir wirklich sehr, sehr detailliert nochmal drauf eingehen, bei einem anderen Mal. Maniac Mansion.
Oh ja.
Das, der Klassiker des, grafisch gesteuerten Adventures, ne? Also wo man nicht mehr irgendwelche Befehle eintippen muss. Go West. Life is peaceful there. Oder pick up X, kill enemy. Oder sowas, ne? Und da konnte man halt einfach die Figuren auf dem Bildschirm ja, sich bewegen lassen und mit dem Joystick zeigen, wo sie hingehen sollten und unten die Befehle auswählen, ne, aus einer Liste von vorgefertigten Befehlen.
Ja, tatsächlich. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das schon auf den C64er gespielt habe oder ob das später kam. Aber es gab es auf jeden Fall für den C64er. Hm. Was es auf jeden Fall nur auf den C64er in meiner Erinnerung gab, war The Great Gianna Sisters.
Ja, das gibt's aber auch für den, also gab es auch für den Amiga damals.
Richtig, später, ne? Natürlich, natürlich. Und das gab es auch für den Nintendo, den NES. Und ich habe letztens gelernt, dass es auf der NES konnte nicht das Bild scrollen, wie das der C64er kam. Das heißt, so, jedes Mal, wenn du mit der Figur von links nach rechts, so eine Plattform wie Mario heutzutage, am Rand angekommen bist, wechselte der Bildschirm quasi. Ne?
Mhm. So wie bei diesen älteren Spielen, Pitfall, glaube ich. Ne? Da gibt es ja auch einige, wo man auch ein Männchen von links nach rechts und dann wieder von links nach rechts. Dann kommt er wieder links raus, geht wieder rechts rein. Ne? Dann kommt wieder von links, dann geht wieder nach rechts. Ne?
Immer ein Zählenwechsel.
Ja, ja, genau. Nee, das war schon das Besondere, ne? Und dass dann auch die, ja, die ganzen Gegner von rechts dann ins Bild kommen, ne? Und dieses Hüpfen und ich weiß immer noch die Geräusche, die das macht, wenn man da mit dem Köpfchen anstößt, ne? Und ja, im Hintergrund läuft der Soundtrack von, wie heißt der gute Komponist nochmal, der ganz jung war, als er das komponiert hat?
Chris Hülsbeck.
Chris Hülsbeck, genau, ja.
Genau.
Also ein Pionier der, ja, Videospiele-Soundtracks, ne?
Ja, genau. Der ist, glaube ich, heute noch in den Bereich aktiv, beziehungsweise hat auch immer irgendwie einen Piano-Auftritt mit seinen Sounds gemacht.
Ja, das ist schon ziemlich cool, ja. Also kann ich mir vorstellen, ich kenne es jetzt noch nicht.
Ich habe es, aber wenn man nach ihm mal oder überhaupt nach diesen ganzen Größen auf YouTube sucht, man findet da einige zum Beispiel, weil es heute noch eine Szene gibt, die sich halt zu diesen Sounds und zu dieser Zeit austauschen. Und ich meine, Genesis ist ja deswegen auch noch irgendwann bekannt geworden, weil es so einen kleinen oder es angedrohten Rechtsstreit mit Nintendo gab, weil das Level-Design ganz frech geklaut war vom ersten Mario Brothers.
Es hat auch keine Hehl draus gemacht. Also ich meine, der Titel allein schon, es gibt die Mario Brothers und die Gianna Sisters.
Richtig, genau. Es gibt Mario und Luigi und Gianna und ich weiß gar nicht, wie die andere hieß.
Maria heißt die.
Maria, dann. Richtig. Hm. Und
Marie.
Man konnte dann wählen, mit welchen von den beiden Figuren man quasi den gleichen Parcours abgehen.
Offensichtlich auch italienischer Herkunft, beide.
Ah ja.
Also alle vier.
Ja, ja, genau, in der Tat.
Mario und Luigi und Maria und Giuseppe. Nee, nicht Giuseppe, Gianna. Ja. Warum auch immer, keine Ahnung. Weil aber die haben keinen Beruf, ne? Mario ist ja Klempner irgendwie, ne, oder?
Richtig.
Ja. Mario ist aber auch schon der mit Donkey Kong am Anfang da
im
Clinch war, ne? Da musste damals auch schon hier die Prinzessin Peaches da retten, ne?
Ganz genau.
Hm. Und mit Fässern beworfen werden. Ja, das gab es ja damals schon auf der Atari-Konsole, ne? Und Pac-Man und Frogger und wie sie alle hießen, ne? Diese richtig hübschen kleinen Spielchen. Es gab auf dem C64er auch noch solche Spiele, so ich habe mal so Anwenderprogramme, also nicht nur Spiele, ich hatte auch ein Grafikprogramm, das hieß, wie hieß das denn nochmal, Zoom oder so? Ne, es hieß irgendwie Doodle, glaube ich. Na, da konnte man halt wie so mit diesem billigen Microsoft vorinstallierten Grafikprogramm so ein bisschen mit so einem Stiftchen nur irgendwelche Formen machen und die dann auch ausfüllen lassen. Und wenn man nicht ganz den Rand sauber geschlossen hat, dann ist alles rausgeflossen, hat alles die Bereiche, die man nicht einfärben wollte. Da hat man so eine Farbpalette gehabt. Ich glaube, es waren 16 Farben. Wäre logisch, ja. Na, sowas gab es da auch. Ne?
Tja. Ja, verrückt. Und halt so ganz, ganz einfache kleine Spiele, Boulder Dash oder so, ne? So ein Actionspiel, wo man sich so ein bisschen über den Bildschirm buddelt und die Gegner in Fallen laufen lässt, beziehungsweise anderen Fallen ausweicht.
Übrigens, mir fällt gerade noch ein Spiel mit Sprachausgabe, Space Taxi.
Space Taxi, das kenne ich
ja nicht. Da musste man immer mit diesem Taxi auf irgendwelchen Planeten landen und das war so ganz, es kam immer Wind von links und rechts, das war immer ganz schwierig, man musste immer ganz sachte aufsetzen und sonst war alles kaputt, ne? Da musste man irgendwelche Passagiere von A bis nach B befördern und die sagt mal, Hello Taxi!
Das ist ja verrückt.
Ja. Also, das, ja, wie gesagt, also wir machen auf jeden Fall eine Sonderreise.
1984 kam das raus. Ja, okay. Da ging das mit dem alten Sid ja noch.
Ja, genau. Ja, muss ja dann wohl der Tag gewesen sein. Ne?
Genau.
Und auch deswegen, klar, daran erkennt man, ich hatte auf jeden Fall den Brotkasten, oder wir hatten den Brotkasten zu Hause.
Ja, hattet ihr. Tatsächlich. Etwas andere Zeit. Ja, hier sehe ich eins, auch gut, ziemlich hoch bewertet, 1985, Frankie Goes to Hollywood.
Oh, da, das fiel mir vorhin auch noch ein. Ich weiß nicht, ob da könnte sein, dass es auch noch eine Soundausgabe, eine Sprachausgabe gab, aber bin ich mir nicht ganz so sicher. Was auf jeden Fall erwähnenswert ist, das heißt Frankie Goes to Hollywood, weil der Soundtrack aus Frankie Goes to Hollywood Songs besteht, beziehungsweise deren Sid-Varianten. Ne? Und also Themen aus Frankie Goes to Hollywood Sound Songs irgendwie in kleinen Spielchen da untergebracht waren, wie zum Beispiel von ja, The Two Tribes, die West gegen die Ostmächte, die sich gegenseitig irgendwie Raketen angespuckt haben mit so kleinen Köpfchen, ne? Muss man da, glaube ich, noch runter wie bei Pong gehen. Das Ganze war aber eigentlich ein Krimispiel, das ich nie gerafft habe, musste irgendwelche Hinweise sammeln, irgendwelche Indizien mit so einem halb ja, transparenten Sprite, der irgendwelche Häuser betreten konnte und irgendwelche ja, Schränke öffnen und da irgendwelche Hinweise finden konnte. War alles auf Englisch, habe ich damals noch nicht genug verstanden. Ne? Aber ich weiß, es gab bei dir in der Ecke in der Straße, also in Gelsenkirchen, so ein Second-Hand-Laden.
Ja.
Da sind wir einmal gewesen und da habe ich gesehen, es gab eine Datasetten, also es gab dieses Spiel, da gebraucht zu kaufen und da war die Datasette dabei mit einer Version von Relax oder so, stand halt irgendwie drauf. Ne? Da habe ich schon gedacht, oh, das ist Frankie, ich fand Frankie Goes to Hollywood richtig cool damals, heute immer noch. Ja. Die beiden Alben, die sie ja veröffentlicht haben und sehr kultig. Und dachte, oh, das würde ich aber gerne mal hören, wie das klingt, Relax auf dem C64, aber für den Spaß war es mir aber zu teuer, das zu kaufen.
Verstehe, verstehe. Ich glaube, in dem Laden haben sich auch die meisten auch die kopierten Sachen, Disketten gekauft.
Ah ja, okay.
Also die konnte man da auch tatsächlich erwerben. Und ja, ich erinnere mich auch, dass ich aus dem Laden Teile meiner damaligen HiFi-Anlage hatte. In dem Laden Stammgast. Ist heutzutage der Hausarzt meiner Eltern.
Ach so, ja, guck mal.
Ja, richtig. Und das Ziel von Frankie Goes to Hollywood ist natürlich, sehe ich gerade, den Pleasure Dome zu erreichen.
Ja, 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 klar. Mit seinem Joystick wahrscheinlich wieder. Ja, ja, ja.
Die Sau. Ob er da ein Gummi dabei.
Relax, don't do it when you want to come. Ja, ja, genau. Man musste diese Symbole, ach, das ist auch Frankie Goes to Hollywood, das wäre ein Thema für sich, ne? Die hatten da irgendwie auch so ein Sperm irgendwie als Logo davon auf ihren Platten immer und das ist da auch irgendwo immer rumgeflogen, ne? Habe ich damals noch nicht als solchen erkannt.
Ja. Er war ein klein. Und ja, jetzt kommen wir nur ganz kurz zu dem vorhin genannten Defender of the Crown.
Mhm. Was war das? Ein Adventure oder?
Das war schon eher so ein Strategie-Action-Spiel. Also der König Löwenherz war gerade gestorben, der Richard. Und die einzelnen Provinzen sind aufgeteilt und zwischen den, oder sind noch nicht aufgeteilt, sondern sollen sich aufgeteilt werden zwischen den vier sächsischen und den vier, hier, wie heißen die anderen?
Was, Angeln und Sachsen oder was?
Nee, Nomaden, die Nomaden.
Die Nomaden. Die Nomaden? Die Normannen.
Normannen, genau.
Die Nomaden. Die Nomaden. Okay.
Und die Normannen, genau. Und das ist dann am Anfang so ein bisschen ein, sowas so wie Strategie, ein Risiko, dass man versucht, ja, so halt England zu erobern, ja, und wenn du dann auf einen anderen triffst,
befreien,
dann musst du
halt, ne? Da gibt's auch dieses Framing bei Risiko.
Ja, natürlich. Du befreien dann sie auch England. Die Prinzessin oder du musst dann gegen andere Castles in Schwertkampf gewinnen oder eine Burg mit einem Katapult beschießen.
Ah, okay.
Genau. Und das Spiel war nicht unbedingt, also die Grafik war interessant, also es gab es in der Detailtiefe noch nicht, also wirklich mit einem historischen Anschein. Wirkt alles auch wie ein bisschen hier Robin Hood und so, ne?
Ja, ja, genau. Ich lese gerade hier, das nämlich auch in diesem Return-Magazin-Sonderheft, ne, bei unter Strategiespiele, jetzt habe ich es auch gefunden,
ja.
Defender of the Crown, das vom Filmklassiker Ivanhoe inspirierte Defender of the Crown.
Ah, ja, genau.
Eines der großen ersten Showcase-Spiele für Amiga, okay.
Richtig, es war, glaube ich, eigentlich für den Amiga produziert, aber es gab es dann auch für den C64er. Und was alle C64er Spiele ja als Problem hatten, ist, man konnte kein oder bei vielen keinen Spielstand speichern.
Oh, ja. Ja?
Also bei Adventures ging das zum Glück, also bei, bei Medic Mansion. Aber bei irgendwelchen Action-Games oder hier Arcade-Games natürlich nicht. Und
na gut, auch da
bei diesem
auch
Spiel,
nicht,
ja. Defender of the Crown, ging es nicht. Das, ja, deswegen klar. Kann man dann auch sehr schnell von einem kaputten Spiel besprechen, weil man es ja nie zu Ende spielen kann.
Ja, das ist natürlich klar. Ne? Also so bei Journey ist das, ich weiß nicht, wie viele Levels da gibt, 20 oder so, bestimmt, bis man beim Endgegner angekommen ist.
Ja.
Und ja, man muss es wirklich von vorne bis hinten durchspielen. Ne?
Ja, wenn man's ja nicht es gab auch keine Möglichkeiten zu springen oder so. Heute kennt man ja auch, dass man dann nach jedem Level so ein Passwort bekommt, was man dann eingeben kann oder dass man aus irgendeinem Heft herauslesen kann und dann halt zum Level springen kann. Aber das gab es damals, glaube ich, gar nicht.
Aber so dunkel kommt mir sowas auch irgendwie bekannt, also so Hex oder ich weiß nicht, wie es genannt wurde, aber dass man irgendwo so kleine Cheats hießen die, glaube ich, ne? Kleine Betrügereien,
ja.
Ja. Aber Schummeln, man kann ein bisschen schummeln, ne?
Die waren auf jeden Fall möglich. Ja. Ja, wer noch ein bisschen Interesse hat, weiter in das Thema Rebel reinzudiven, also Retro-Spiele. Auch wenn es nicht direkt auf den C64er mündet, aber viele Spiele, die es für den C64er gab, gab es auch für andere Geschichten. Den kann ich mal die tschechische Website retrogames.cz empfehlen. Da kann man einiges in Sekundenschnelle, was früher nicht möglich war, laden und halt im Browser spielen. Ist ein bisschen nervig, dass man manchmal die Steuerung funktioniert meist mit Buchstaben auf der linken Seite, ne? Wie man es früher auch bei DOS-Spielen kannte. Und leider ist da natürlich auch immer das Z belegt, was auf der deutschen Tastatur ja woanders hingewandert ist.
Ja, ja.
Genau. Die C64er-Tastatur war übrigens immer Englisch. Ne?
Also Query.
Eine Query-Tastatur, genau. Eine klassische. Ja. Was haben wir vergessen, Mitch?
Was wir vergessen haben, was ich doch vorhin, fiel mir das auch noch ein, als wir über die Auflösung gesprochen haben.
Ja.
Es gibt ja Emulatoren, ne, die man sich auch irgendwo runterladen kann für PC oder für Mac und dann diese Spiele sozusagen wie im Original dann auf dem PC dann spielen kann. Sie erscheinen in einem sehr kleinen Fenster, ne, und daran wird einem erstmal bewusst, wie pixelig das Ganze war, wenn man jetzt wirklich diese großen, ja, also diese heutigen Monitore vor sich hat, auf denen man ja wirklich sehr, sehr detailliert, ne, mit tausenden von Farben etwas abbilden kann. Und dann kommt so ein kleines Fensterchen raus, ne, und das muss man ein bisschen vergrößern, dann sieht man, wie pixelig das eigentlich alles ist, ne.
Ja.
Aber es lohnt sich schon, es macht doch wirklich Spaß, da nochmal, also was es ja auch gibt zum Beispiel, so Konsolen, also einfach so eine 64er Box, die ist glaube ich mittlerweile auch schon vergriffen, das gab es mal etwas, also quasi was aus wie ein 64er, das schon so, weiß nicht, seit langem war, einfach 64 alte Klassiker vorinstalliert hat und da stieß man einfach zu Hause bei sich am Fernseher an und zockt dann los.
Ja. Ja,
und dann hat man einfach diese Retro, das Retro-Feeling.
Genau, sowas ähnliches habe ich hier vom Nintendo, die so eine kleine NES-Büchse,
ja.
In dem, glaube ich, 32 Spiele vorinstalliert sind.
Ja.
Wo dann das hier die alten Controller auch angeschlossen werden müssen, die mit nichts anderem kompatibel sind, als mit den Controllern, die dabei sind. Und errate was, die beiden Controller habe ich verlegt. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Also ich habe hier eine Kiste, die ich mich nicht mehr bedienen kann.
Das stimmt, aber auf eBay kriegst du bestimmt, auch Kleinanzeigen kriegst du bestimmt noch.
Der Druckstell ist dann nur ein HDMI-Controller.
Hm.
Ganz klar.
Ja, kurios. Was ich noch sagen wollte, also ist das also quasi ein kleiner Link zu dem Thema, was wir in unserer nächsten Episode uns vorgenommen haben. Es gibt nämlich eine sehr empfehlenswerte Seite, die wir auf jeden Fall in Showcases verlinken. Ein Spiel, das nie auf dem C64er erschienen ist, aber was so aussieht wie für den C64er gemacht. Es gibt nämlich ein Lego Classic Space Retro Game, das ein Privatmensch, ein User einfach erstellt hat, indem man einen kleinen roten Astronauten, wer sich in dieser Lego Classic Space Welt auskennt, der weiß, es gab früher diese kleinen, süßen kleinen Astronauten in Weiß, in Rot, in Blau, in Schwarz und in Gelb. Denn auch bei Lego gab es noch viel begrenzteres Farbspektrum in den
80ern. Ich glaube, in Lego Movie 2 lernen wir doch auch kennen, oder nicht?
in dem Lego Movie 1 schon, ne? Der Ach Benny. So.
Ah, der Benny. Ja,
da, der immer sein Spaceship bauen möchte. Ja, der ist ja richtig zu Kult geworden, ne? Und der hat auch kultigerweise auch einen kaputten Helm, weil bei den alten, bin ich C64er, bei den alten Lego Astronautenhelmen, die waren so dünn unten am Kinn, da ist halt häufig mal das zerbrochen. Ne? Und das heißt, der wurde dann auch nochmal als Spielfigur aufgelegt mit einem anlässlich des Films, Lego-Films, mit einem angedeuteten kaputten Helm. Also ein ganzer kaputter Helm sozusagen. Nee, und genau, also weil wir in der nächsten Episode 40 Jahre, ist es 40 Jahre, sind schon 45 Jahre. Es sind 45 Jahre. 45 Jahre Lego Classic Space. Also natürlich nicht 45 Jahre kontinuierlich, aber weil Lego nämlich anlässlich wahrscheinlich dieses Jubiläums dieses Jahr neue Sets auf den Markt bringt mit dem Original Classic Space Logo. Also quasi durch die Bank weg in allen Spielwelten, die sie haben, immer mindestens ein Classic Space Set irgendwie untergebracht haben. Ganz witzig. So für die heutigen Kids kriegen es natürlich nicht mit, aber so ähnlich wie bei diesen Pixar-Filmen. Das ist immer was für die Kinder und was für die Erwachsenen dabei. Ne? Und die Erwachsenen verstehen, ach guck mal, das war das, was ich damals auch hatte. Und so ist es bei mir auch, ne? Und ja, ein bisschen zum Eingrooven würde ich dann dieses sehr schön gemachte Lego Classic Space 64er Look Online-Game verlinken.
Sehr schön. Sehr schön. Und das passt tatsächlich zu unserem heutigen Thema, ne? Weil alles das, was wir an Grafik und Sounds damals dafür gehört haben auf den C64er, das haben wir alles für Science Fiction gehalten. Das ist, ne, das ist die Zukunft. Ne, was
ja, jetzt hier, dies war einmal die Zukunft sozusagen.
Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, ob wir das Thema Cracks und Demos jetzt weit genug gewürdigt haben, aber.
Eigentlich gar nicht. Wir haben nur erwähnt, dass vorgeschlagen würde, dass wir das mal erwähnen sollen.
Ja.
Also Demoszene wäre vielleicht nochmal ganz kurz zum Anschneiden, um das abzurunden. Ist nämlich auch hier im Return Mac, was ich gerne weiter noch euch ans Herz lege. Ist eher Return Mac. Das heißt übrigens auch, das ist keins von diesen originalen C64 oder Input 64 Magazinen, sondern das kam erst in den 2000er auf den Markt und heißt bezeichnenderweise Return, also quasi wie zurück zu den Anfängen, ne? Also für 64er Fans. Und es gibt immer noch eine Szene, es werden immer noch Spiele gemacht, es werden immer noch Demos gemacht für den C64er, ne? Und das darüber berichtet dieses Return Magazin.
Sehr schön. Und wir sagten ja gerade schon, ne, es gab auch sehr viele Raubkopien und das Problem wurde dann auch von den Herstellern erkannt und es wurden Kopierschütze gemacht, die dann wiederum natürlich einfach zu cracken war, weil man ja alles irgendwie überschreiben konnte. Und die Cracker fanden sich dann auch so toll, dass sie so kleine Intros reingebastelt haben in das Programm, sodass man, bevor das Intro des eigentlichen Spiels kommt, erstmal das Crack-Intro gesehen hat von den Crackern.
Also ein bisschen so wie das Taggen in der Sprayer-Szene, ne?
Genau. Die haben dann quasi den Fußabdruck hinterlassen. Genau, wenn man die Dinger kannte und hatten sich direkt zu erkennen gegeben, dass man da eine Raubkopie von denen hat, die man verbreitet hat. Von diesen Cracktros. Und genau, diese sogenannten Cracktros, die waren nicht nur irgendwann an den Spielen zu finden, sondern die haben sich quasi eigenständig gemacht. Ne? Und dann redet man von Demos. Man macht Demonstrationen und man demonstriert die Kunst, die mit dem VIC-Grafikchip und dem SID-Sound möglich waren. So mehrere Minuten, wie heutzutage ja längere Musikvideos oder so. Ne?
Ja. Also keine interaktiven Spiele, sondern wirklich so kleine Filmchen, die dann laufen. Ne?
Genau. Genau.
Demonstrationen, ja.
Genau, ohne dass es ein Film ist, weil es wird ja gerade in dem Chip erzeugt. Ne?
Erzeugt, ja, das ist genau. Ja, das ist nicht vorinstalliert, sondern durch irgendwelche Algorithmen und um halt irgendwie auch mit dieser vorhandenen Hardware und mit der vorhandenen Speicherkapazität auch irgendwie dann zu tricksen. Ne?
Genau. Und wenn du danach suchst auf YouTube, findest du halt auch sehr viele Filme, die das dann quasi abgefilmt haben.
Und auch im mir vorliegenden Return Mac wird dazu, wird dem ein ganzes Kapitel gewidmet.
Herrlich. Mhm. So, jetzt habe ich noch was Neues. Wir haben noch nicht viel über Musik gesprochen. Ich möchte euch rauswerfen mit etwas, wenn das Jahr 2023 das Depeche Mode-Jahr war, könnte das neue Jahr vielleicht mit dieser Band beginnen, die im April ein neues Album rausbringen wird. Mhm. Und zwar Ketka.
Ketka, die News aus Hamburg.
Aus Hamburg, richtig. Und die haben gerade heute, also als wo wir gerade aufnehmen, also für euch letztens ein neues, ihre Vorab-Single und ein Video dazu passend veröffentlicht. Und der Song heißt München. Mhm. Featured ein Künstler namens Chris Hell von der Band Fjord. Wer kennt sie nicht?
Mhm. Ich.
Gut. Ich habe schon mal von ihnen gehört, aber ich verbinde mit denen leider noch nicht viel.
Schreibt sich mit so einem dänischen Ö. Genau. Wie Öre oder Öl. Das genau. Dänische Wort für Bier.
Genau. Und München passt auch ein bisschen zu unserem Geplauder, das wir am Anfang unseres Teils haben, denn es geht um so Alltagsrassismus. So diese Frage, wo kommst du denn eigentlich her? Die, ja, okay. Da sich der Protagonist, der hier mitsingt, immer wieder gefallen lassen muss. Und,
ja. Aus Dänemark?
Nein, München natürlich.
Ach so.
Ja, hört es euch an, ist in den Shownotes, ist ein feiner Song und im April kommt das nächste Album.
Ja, also die Ketka, ne, also eins der Highlights des Southside Festival 2007 oder so, wo wir die damals gesehen haben.
Genau, das Album wird übrigens Gute Laune ungerecht verteilt heißen, kommt am
5. Ach, schön. Ja, also wie gesagt, also was heißt, ich habe, wie gesagt, das ist immer so eine Floskel, ich habe es doch gar nicht gesagt.
Man so, ne?
Ja. diese ganze Hamburger Schule, ne, Tokotronic, wer gehört noch dazu?
Tomte,
ne?
Olli Schulz kommt da auch her.
Olli Schulz hat auch ein neues Album, ne? Mhm. Hat, glaube ich, ProSieben ihm sogar so einen ganzen Werbeblock in Form eines Konzertes gewidmet.
Aber das ist bisher nur 4 Songs veröffentlicht, glaube ich.
Mhm. Okay, ich habe mich nicht so, mit Olli Schulz als Sänger habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt. Aber
der hat Höhen
als,
und Tiefen.
Als Typ ist er echt cool, ja. Und also und Ketka und die ganzen Jungs und Tokotronic und sowas, das ist einfach ja, Kult und Teil unserer Musikkultur.
Ja, und diese Herrschaften sind stabil. Also stabil, Demokraten auf und auf, mhm, und halten dagegen, gegen diesen ganzen braunen Mist, der ja von anderen Leuten so postuliert wird, wie Herrn Hupsi aus Bayern.
Jetzt kommt auch nochmal der Hupsi auch noch einmal, ja. Ja. Sie wollen ihn fertig machen, den Eifonger.
Oh, no, das arme Öpferchen.
Er redet von sich in der dritten Person. Das machen sie so in Bayern. Ja. Und trinken euer Franziskaner zum Abschluss. Abschluss, jo. Zum Abschied. Ich sag zum Abschied leise Servus.
Ja, Servus.
Vierti.
Jetzt lass uns mal ein Outro hören.
Ja, und zwar mit Sid Emulatoren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüssi.